Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Ich bin nicht Sebastian, das ist wahrscheinlich schon aufgefallen. Also optisch kann man uns manchmal vielleicht verwechseln, abgesehen von dem 5 Meter Körpergrößenunterschied. Aber stimmlich kennt man mich vielleicht auch aus dem Podcast. Manchmal beschwipst, manchmal weniger beschwipst. Ich verrate nicht, was bis heute der Fall ist. Es bleibt ein bisschen verrückt bei Leinwandliebe zurzeit. Das liegt primär daran, dass im Grunde ganz viele Menschen im Urlaub sind. Also ich war vergangene Woche im Urlaub. Pascal ist sowieso die ganze Zeit im Urlaub. Sebastian ist jetzt in seinem wohlverdienten Urlaub. Und in der vergangenen Woche kam dann noch hinzu, dass kein wirklich großer Kinostart da war. Und ich habe meinen Namen noch gar nicht gesagt. Ich bin Markus, hi, aus der Filmstartsreaktion. Zeigt sich gleich, dass hier die Profis am Werk sind. Jedenfalls, in der letzten Woche kam noch dazu, dass kein spannender Kinostart wirklich da war. Da hat sich Sebastian dann auf vielfachen Wunsch einfach mal alleine hingesetzt und mal wieder sowas vom Pferd erzählt. Ist wieder sehr unterhaltsam geworden. Hört euch das also auch gerne nochmal an. Und der große Twist ist jetzt, am Ende hat er in Aussicht gestellt, dass diese Woche höchstwahrscheinlich die Podcast-Ausgabe ausfällt. Und da habe ich jetzt mir gedacht, nee, nicht mit uns. Das machen wir nicht. Darum hier die große Überraschung. Wir machen tatsächlich doch einen Podcast. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt. Darum sitze ich jetzt aber auch hier, um das mal zu moderieren und einzuspringen, um doch noch einen Podcast auf die Beine zu stellen. Und zwar primär auch aus dem Grund, weil es diese Woche tatsächlich mal wieder einen spannenden Start gibt mit Final Destination Bloodlines, aka Final Destination 6. Und ich habe, glaube ich, jetzt auch mehrmals schon von wir gesprochen. Das meine ich nicht nur in organisatorischer Hinsicht, sondern ich sitze auch wirklich nicht alleine, also anders als Sebastian letzte Woche. Ich freue mich sehr, dass Stefan hier bei mir ist. Hallo Stefan.
Hallo Markus. Schön, dass wir mal zusammen hier wieder sind. Und nachdem wir letztes Mal gesagt haben, wir wollen ja unbedingt mal öfter Podcasts zusammen machen und es in der Dreierkonstellation jetzt war, sind wir jetzt hier ganz nur unter uns.
Ich finde das auch richtig, richtig schön. Wir haben uns das ja so lange gewünscht erträumt. Und dann wurde dieser Traum wahr mit Minecraft, aber es war nur die Vorstufe.
Richtig.
Weil wir da zu dritt waren. Aber jetzt bist du hier bei mir ganz allein. Und das habe mich auch in Sebastians Chefsessel gesetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das offen zugeben darf, wenn der das hört. Ich bin hier im großen Moderationssessel, aber ich glaube, der verzeiht mir das, wenn er das überhaupt hört.
Also ich
sage nichts. Er denkt ja selber, das ist nett von dir, er denkt ja selber, das fällt aus. Heute, deswegen hört er sich das wahrscheinlich gar nicht an, er rechnet überhaupt nicht damit, wie alle anderen wahrscheinlich auch nicht. Naja, aber bevor wir jetzt ein bisschen, also es ist ja wirklich schon der sechste Teil und wir werden erstmal auch ein bisschen über die Reihe an sich quatschen, das bietet sich ja halt einfach an, zumal wir uns dafür auch noch beide nochmal richtig ins Zeug gelegt haben und alles nochmal geschaut haben, beziehungsweise zum ersten Mal. Bevor wir das machen und dann eben auch zum neuesten Teil kommen, kommt natürlich auch von mir nochmal der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, wird euch natürlich wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, es war tatsächlich gar nicht so leicht, selbst abseits aller Urlaube, diesen Podcast hier auf die Beine zu stellen, denn es gab zu Final Destination 6 absolut keine Pressevorführungen. Man kann spekulieren, woran es liegt. Oftmals ist es ja ein schlechtes Zeichen, wenn es sehr späte Pressevorführungen gibt, wenn das Embargo erst sehr spät fällt oder wenn es gar keine Pressevorführungen gibt. Hier ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass die Verleiher einfach sich das richtige Publikum ranholen wollten für Vorab-Screenings, weil es gab Vorab-Screenings. Es gab am vergangenen Wochenende halt Fan-Screenings oder einfach normale Screenings, zu denen man hingehen konnte. Und das ist wahrscheinlich Klientel, von denen sich die Verleiher mehr erhoffen und auch einen besseren Buzz erhoffen, obwohl jetzt die Kritiken, um das schon mal vorwegzunehmen, die allgemein ja ziemlich gut ausfallen jetzt auch zu dem Film.
Ja.
Und es wird ein bisschen ignoriert, dass das dies inzwischen ja auch oft sich deckt, also Kritiker und Fans. Das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen nicht ganz in den Köpfen von vielen Verleihern. Also, dass wir als Kritiker und Journalisten ja oftmals auch einfach Fans von Sachen sein können. Die Möglichkeit besteht. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz in den Köpfen von manchen Leuten drin.
Beziehungsweise, dass es ja auch keine einstimmige Kritikermeinung irgendwo gibt.
Ja, richtig. Ja, und das hat es halt hier nochmal schwieriger gemacht, irgendwas vorzuproduzieren, irgendwas zu planen. Deswegen haben wir uns jetzt dann spontan dazu entschieden, am Mittwochabend in so eine kleine Vorpreview zu gehen, um dann jetzt brühwarm am Donnerstag diesen Podcast aufzunehmen. Deshalb kommt er auch nicht 0 Uhr wie sonst gewohnt. Das ist jetzt, glaube ich, in letzter Zeit ab und zu mal passiert, manchmal aus Versäumnis, manchmal weil es aus ähnlichen Gründen nicht anders ging. Aber dadurch, dass heute eigentlich keiner mit diesem Podcast rechnet hat, ist die Uhrzeit ja eigentlich auch egal. Ich hoffe, ihr seid froh, egal wenn er kommt.
Eine Bonus-Episode.
Im Grunde ist es eine Bonus-Episode, aber eine wichtige, weil es um einen großen Film halt geht. Ja, und dann, also lange Rede, kurzer Sinn, ne? Das reicht jetzt auch an Vorgeplänke, glaube ich, im Vorfeld. Dann wollen wir mal ein bisschen einsteigen mit Final Destination und vielleicht am ehesten einfach die naheliegende Frage, wie bist du denn zu dem Franchise überhaupt gekommen damals? Weißt du das noch? Es ist ja inzwischen schon wirklich 25 Jahre her. Der sechste Teil kommt jetzt wirklich zum 25. Jubiläum von der Reihe. Das klingt viel länger, als ich das in Erinnerung habe, aber weißt du noch, wie das bei dir
war? Ehrlich gesagt, habe ich mich das letztens auch gefragt und ich weiß das gar nicht mehr hundertprozentig. Ich weiß, dass ich nicht einen einzigen Teil im Kino gesehen habe bisher. Mhm. Ich glaube, das war für mich immer so ein absolutes Videothekending irgendwo, ja, weil es auch so von der ganzen Thematik her auch nah am B-Movie irgendwie ist. Mhm. Und trotzdem war das in Jugendjahren so einer dieser Filme, die man gesehen haben musste irgendwie. Diese Lust am Morbiden irgendwo da auszuleben. Ich meine, das ist ja eigentlich im Endeffekt nichts anderes als Mortal Kombat oder sowas zu spielen. Es geht halt nur um die Todesarten. Und das macht schon Spaß. Es hat mich damals nicht in die Kinos gelockt, aber ich habe die durchaus gerne geguckt.
Bei mir ist es ähnlich. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, es hat mich nicht in die Kinos gelockt. Ich war halt auch einfach zu jung. Du ja vielleicht am Anfang zumindest auch noch. Ne? Also später dann ja wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich bin ja relativ schnell dann wieder ausgestiegen. Also für mich war der erste auch so bei meiner Horrorsozialisierung relativ prägend. Also ich habe den eben auf DVD geguckt und dann wirklich auch hoch und runter. Vor allem mit einem Kumpel zusammen. Wir haben das echt sehr oft geguckt. Im Jahr 2000, da war ich halt, also 2000 war er im Kino. Ich weiß nicht, 2001, 2002, dann hatten wir vielleicht die DVD. 12 muss ich so gewesen sein oder so. Und das war schon, das war halt mal was Spannendes und was anderes. Das ist einfach so, also dieses Grundkonzept, ich meine, das kennt wahrscheinlich fast jeder da draußen, aber das ist einfach diesen abstrakten Bösewicht hast. Also kein Killer in Person, sondern wirklich den Tod als so eine abstrakte Bedrohung im Hintergrund.
Obwohl ich sagen muss, bei mir wird es auch so in dieser Zeit gewesen sein, mein Horrorwissen war da noch nicht so ausgeprägt, dass ich jetzt sagen konnte,
ich war zu früh dran.
80er Slasher, ich kann dir alle dran irgendwie aufzählen, welche Mörder da irgendwie rumlaufen. Ich glaube, wahrscheinlich im ehesten kannte ich noch die Scream-Reihe, irgendwie Ghostface, dann Halloween vielleicht, aber das war es dann auch schon. Also trotzdem war es halt spannend zu sehen, dass es keinen direkten Killer gibt, sondern man halt gegen den Tod als solchen irgendwie antreten
muss. Ja, ich fand das halt auch mega faszinierend immer und das war auch witzig. Also ich hatte dann, wie gesagt, auch die DVD davon und da gab es halt auch ein Special. Irgendwie, also es gab so interaktive Spiele, wie es manchmal so früher war, auch auf guten alten DVDs. Und ein Special war die Todesuhr.
Oh.
Und da konnte man sich vorhersagen lassen, wann man stirbt.
Oh, weißt du das noch?
Ich weiß noch, dass wir das damals echt beklemmt fanden. Also es ist echt gruselig war, wenn man da so anwählt, oh, jetzt sagt dir diese DVD, wann du stirbst. Das ist schon krass. Ich habe die DVD ja immer noch, ich habe das heute eingelegt als Vorbereitung. Dachte erstmal, wie bescheuert sind diese Fragen? Einfach wirklich das Naheliegendste vom Naheliegendsten. Wie ist Ihr allgemeiner Gesundheitszustand? Wovon ernähren Sie sich am liebsten? Machen Sie Sport? Rauchen Sie? Ich glaube, das sind die Fragen. Irgendeine war noch.
Ja, tut mir leid, 3 Wochen noch.
Dann steht da, ja, die Todesuhr berechnet. So. Und heute habe ich es, wie gesagt, nochmal gemacht. Die DVD ist tatsächlich schon ein paar Jahre alt, wie gesagt. Ich habe ein Foto davon gemacht. Und da steht, Sie werden sterben am Sonntag, dem 9. März 2019 um 12.02 Uhr.
Ja, toll, dass du heute hier bist.
Schön, du machst einen Podcast mit einem Untoten. Oder, also ich meine, wenn ich da dem Tod von der Schippe gesprungen bin, vielleicht
du
passiert hier heute noch.
Du musstest am Anfang nicht mal eingeben, wie alt du bist.
Nee, genau, nicht mal das. Ja, nicht kein mal Geschlecht. Das. Okay, also es steht am Anfang noch eine Statistik, Männer werden im Durchschnitt so und so alt, Frauen im Durchschnitt so und so. Aber man musste selber kein Geschlecht eingeben, kein Alter, nichts. Und man hat das wahrscheinlich einfach so Sachen in den nächsten 20 Jahren als Datum genommen, um das so ein bisschen greifbarer und bedrohlicher zu machen. Also wenn sie damals gesagt haben, ja, sie sterben mal 2050, so what?
Ja, ja.
So kam das dann so ein bisschen ins Gespräch. Aber das war so auch ein prägendes Erlebnis damals mit diesem Special allein schon. Aber aber ja. Nee, und ich habe es ja gerade schon erwähnt, ich bin dann relativ früh aus der Reihe wieder ausgestiegen, weil der erste dann doch so prägend war, was so zumindest modernes Horrorkino damals anging, dass ich mich eben auf den zweiten gefreut hatte und den damals auch geguckt habe und davon dann doch irgendwie enttäuscht werde. Der hat mir nicht das gleiche Gefühl gegeben damals wie der erste. Und danach hatte ich keinen Bock auf diese ganzen Fortsetzungen, die danach kamen. Und ich habe das jetzt wirklich erst in Vorbereitung auf den sechsten Mal alles nachgeholt und sagen, und die gibt's auch alle tatsächlich gerade aktuell bei Netflix und komplett.
Richtig.
Da lohnt sich das also, wenn ihr euch vorbereiten wollt auf den sechsten. Es muss ja auch sagen, inhaltlich hängen die nicht wirklich groß zusammen. Das ist halt vor allem das Konzept und was da so aufgebaut wird, aber es ist nicht so, dass man irgendwas verpasst, großartig, oder man was nicht versteht, wenn man jetzt die anderen nicht gesehen
hat. Man sollte vielleicht den ersten gucken, weil viele andere Teile immer wieder Bezug auf den ersten nehmen.
Ja, genau, Anspielungen gibt's auch auf alle oder viele Teile zumindest und es werden bestimmte Konzepte auch noch ergänzt und über die Jahre, über die Teile hinzugefügt. die dann hier wieder eine Rolle spielen. Dafür ist es vielleicht relevant, aber es wird halt alles nochmal erwähnt. Deswegen ist es auch für das Verständnis nicht zwingend notwendig, das nochmal dazu. Aber es macht halt trotzdem Spaß. Ja, und wir hatten uns jetzt so ein bisschen überlegt, so ein kleines Ranking erstmal zu machen als Einstieg, um noch die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten, wie wir den sechsten finden. Sowohl was die, wir müssen mal gucken, wir machen das ja relativ on the fly,
ja,
wie wir das genau angehen. Also wahrscheinlich werden wir einfach jetzt die Teile kurz durchgehen, wie die ranken auf unserer Todesliste, auf unserer Beliebtheitsskala von den Resident Evil, sag ich schon, von den Final Destination Filmen.
Final Fantasy hatte ich ja gestern.
Das kommt halt bestimmt auch nochmal. Und dann auch unsere Lieblingstodesszenen aus den einzelnen Teilen und wie wir denn so diese großen Katastrophen, die am Anfang immer kommen, so bewerten in der Gesamtsicht. Man muss ja immer sagen, es ist halt die Frage, welche Leute hören sich den Podcast an, wenn jetzt jemand überhaupt keine Ahnung von Final Destination hat, sondern einfach, weil er großer Fan von uns ist und jeden Podcast hört, muss man halt sagen, also es geht halt darum, dass am Anfang von einem Final Destination immer eine große Katastrophe steht, wo ganz viele Leute umkommen. Das stellt sich dann als Vision von einer Figur heraus und die sagt dann, oh nein, wir müssen ja alle weg, bla bla bla. Und dann springen sie quasi im Tod von der Schippe, aber der Tod lässt sie nicht so einfach entkommen und killt dann einen nach dem anderen in freaky accidents.
Ja.
So, das so zum Grundkonzept. Ja, also so rückschauend, ich habe jetzt die 3 bis 5 zum ersten Mal gesehen, die ersten beiden zum wiederholten Male. Du hattest ja alle vorher, glaube ich, schon mal gesehen.
Ich hatte die alle vorher schon mal gesehen, aber fand bis, also ich habe die jetzt auch in den letzten beiden Tagen mir nochmal reingebrettert, das war auch schon eine...
Also dafür bin ich ja sowieso ganz, ganz froh, ne? Ich wollte das ja hier noch auf die Beine stellen und es ist halt, also wie gesagt, alle im Urlaub und selbst Christoph, der bei uns die Kritik geschrieben hat, der es gerade in Cannes, also es ist sehr schwierig, es liegt ein bisschen der Fluch auf diesen Podcast und auf diesen Film und da bin ich auch sehr happy, weil du hattest erst gesagt, ja, ich mache das gerne mit dir, aber dann quatschen wir halt nicht so viel über die anderen, die habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen und jetzt hast du die doch alle nochmal reingeprügelt, das weiß ich sehr zu schätzen.
Ich habe halt die ersten 3 damals geschaut, als sie rausgekommen sind, beziehungsweise als sie dann in den Videotheken irgendwann waren. Und war nach dem 3. aber schon irgendwie so enttäuscht, beziehungsweise nach dem 1., der mir sehr gut gefallen hatte damals, fand ich halt 2 und 3 eher so meh. Und hab dann 4 und 5 irgendwann mal in so einer Nacht- und Nebelaktion geguckt, den 5. dann sogar im Heimkino mit 3D damals, erinnere ich mich noch dran. Aber es war schon spannend, die jetzt nochmal alle so hintereinander zu sehen, auch weil man halt merkt, wie stark sich dieses Prinzip dann doch wiederholt.
Ja. Es ist sowieso natürlich, es ist ja auch die Frage, die wir uns dann beim Neuen natürlich gleich stellen. Es ist ja ein relativ auf dem Papier erstmal starres Korsett, was die da haben immer. Gerade mit der, also nicht nur was diese Bösewicht und diesen Ablauf angeht, sondern auch wirklich mit der ganzen Erzählstruktur, die sich wirklich immer sehr ähnelt. Und da müssen wir mal schauen, ob der Neue das halt ein bisschen anders macht. Genau, also der erste hat für mich damals alles losgetreten, war prägend und ist für mich, wenn ich das jetzt sagen müsste, auch immer noch ganz weit oben in der Reihe.
Okay. Bei dem Ranking exkludieren wir jetzt tatsächlich die Neuen erstmal.
Würde ich erstmal sagen, um das jetzt mal ganz außen vor zu haben lassen. Wir gehen das erstmal so schnell durch, wollen uns auch nicht zu lange aufhalten, weil wir dann zu dem Neuen kommen wollen und dann am Ende den Neuen noch einfügen, quasi, wo er dann stehen würde. Das erstmal als Info, das ist schon mal gut, ja. Deswegen wäre der bei mir aktuell immer noch auf der 1. Es ist natürlich auch ein bisschen nostalgische Verklärung wahrscheinlich, also einfach auch dieses, jetzt nochmal gesehen zu haben, dieses Zurückversetzen in die Nullerjahre einfach, dass der Film versprüht das halt an allen Ecken und Enden und das spielt da immer noch so ein bisschen mit rein, aber auch so die ganze Stimmung, der grundlegende Aufbau, der Crash am Anfang ist schon stark und so und gerade im Vergleich zu so einigen Fortsetzungen sind hier auch noch, also zumindest auch Devin Sauer und Ellie Lata, die auch noch wirklich ganz gut schauspielern können. Also es gibt später echt so einige Nulpen, wo ich mir so denke, na, daran hapert es jetzt auch wirklich so. Vielleicht gute Ideen sind, aber das ist halt so, du brauchst natürlich keine Hochklasse-Schauspieler für so ein Franchise, aber irgendwie solltest du dann schon mit denen mitempfinden können, was sie da machen.
Ich schließe mich tatsächlich dieser Meinung an. Ich sag Final Destination auf die 1. Ganz klar.
Ja.
Für mich auch jetzt nochmal in der Rückschau, ich fand es tatsächlich ein Wahnsinns-Zeitreise einfach so in diese frühen 2000er mit diesen hochgegelten Haaren und Baggy Jeans und Sean William Scott hängt da irgendwie rum und ich dachte die ganze Zeit American Pie kommt gleich um die Ecke. Das macht einfach Spaß tatsächlich. Ja. Und für mich fühlt sich dieser erste auch, weil der sich noch relativ ernst nimmt.
Ja,
also der hat auch so ein paar sehr morbide, sehr böse Tode, über die man auch ein bisschen schmunzeln kann tatsächlich, wenn man eine Ader dafür hat. Aber der nimmt diese ganze Mythologie noch sehr ernst. Mhm. Da tritt auch der Tod noch in Person auf. Also du hast beziehungsweise immer so einen Schatten, der sich halt in den Spiegeln dann irgendwo zeigt. Das haben sie dann später, das Konzept haben sie dann
komplett
über Bord geworfen.
Ich weiß gar nicht, ob es im zweiten schon weg war. Aber
ist schon im zweiten schon weg tatsächlich, ja. Und es fühlt sich für mich an wie eine Akte X-Folge, hatte ich immer gesagt. Also eine gute Akte X-Folge. Und ich habe heute festgestellt, dass James Wong auch tatsächlich Akte X-Folgen inszeniert hat.
Ja, es geht ja sogar noch weiter. Jeffrey Reddick, der sich Final Destination ausgedacht hat, hat sich das Konzept ausgedacht mit dem Plan, daraus eine Akte X-Folge zu machen.
Oh mein Gott.
Also das war eigentlich so ein Spec-Script für eine Akte X-Folge.
Oh, wie gut.
Und dann hat wohl irgendwie ein Kollege ging ein bisschen noch weiter zurück, war auch noch inspiriert von einem 80er-Jahre-Film, Thriller, irgendwie nur noch Tote, ich hab's ja nicht ganz im Kopf, Soul Survivor heißt im Original.
Das ist ein guter Titel, nur noch Tote.
Nee, nur noch Tote. Ich hab jetzt, weiß ich nicht, also der heißt, glaube ich, Soul Survivor, da geht's um eine Frau, die einen Flugzeugabsturz tatsächlich auch überlebt, als einzige Überlebende, und dann kommen so Tote, die sieht dann Tote, die ihr quasi nach dem Leben trachten, also davon war es so ein bisschen inspiriert, und er wollte daraus ein Drehbuch für eine Akte X-Folge machen.
Oh Gott.
Und Kollege bei New Line Cinema hat ihm dann wohl gesagt, ach, schlag das doch als Film vor, und das kam dann wohl so gut an, dass er das dann daraus gemacht hat. Und sowohl James Wong als auch Glenn Morgan, die dann zusammen das finale Drehbuch geschrieben haben, sind ja beide sehr, sehr viel bei Akte X gemacht.
Ja.
Witzigerweise dann auch. Also da kam dann zusammen, was zusammen gehört. Und ja, genau, James Wong hat dann auch inszeniert. Ja, deswegen
toll,
passt das alles.
Danke für diese Hintergrundinfo. Ja. Wusste ich nicht. Ja. Und das macht den ganzen Film noch sympathischer. Und ich finde wirklich, es fühlt sich einfach echt so an, weil der auch vom ganzen Pacing her, der ist ja nicht flott inszeniert oder irgendwas, sondern hat diesen 90er-Jahre-Serien-Charme eigentlich, bringt er mit. Und wenn man darauf steht so ein bisschen, dann hat man damit eine richtig gute Zeit.
Total, total. Bester Kill aus dem ersten?
Bester Kill für mich.
Also wir lassen bei denen jetzt diese Anfangskatastrophe außen vor, weil das halt die allumfassende Todesszene ist. Aber wir gehen eher auf die individuellen Todesszenen ein.
Ja, die ranken wir doch mal extra.
Ja. Das müssen wir mal gucken, wie wir das nochmal machen.
Aber so viel können wir auch gleich, sagen. Für mich Mrs. Lutons Hausunfall.
Mhm.
Mag ich sehr gerne, weil das erste Mal diese Rube Goldberg-Maschine so inszeniert wird. Das heißt, dass ein simpler Prozess eigentlich verkompliziert wird durch viele kleine Mechanismen, die irgendwo greifen. Und da in dem Fall hat man ja Messerblock, man hat eine kaputte Tasse, man hat ganz viel Wodka, man hat einen Computer, einen Stuhl, und das muss alles ineinander greifen. Und gleichzeitig macht dieser Kill auch noch irgendwie so diese Möglichkeit auf, dass er ja von der Polizei belangt werden kann, weil sein Fußabdruck dann noch am Tatort zurückbleibt und er das Messer anfasst, womit sie dann umgebracht worden ist vom Tod. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, das ist auch der zynischste Kill in dem Film. Und wahrscheinlich auch das erste Mal, dass man so ein bisschen darüber schmunzeln kann.
Ja, das ist, glaube ich, auch vielleicht sogar fast das einzige Mal, wo das so ist, wie es in späteren Teilen eigentlich ist, dass du wirklich diese große Verkettung hast und diese Kettenreaktion, die dann die Reihe eigentlich so geprägt haben, und dass es da halt ein bisschen verspielt, da die anderen sind halt relativ straight.
Ja.
Finde ich auch super. Ich habe mir jetzt aber für die Duschvorhangschnur entschieden. Ja, das ist zwar
Klassiker.
Das ist einfach Klassiker. Es ist zwar auch total bescheuert, eigentlich vieles daran. Zumal mich auch im Nachhinein das stört, was die dann später eigentlich nicht so sehr gemacht haben, dass der Tod hier, ich meine, natürlich ist es eine übernatürliche Kraft, aber hier noch übernatürlicher quasi inszeniert, dadurch, dass dieses Wasser aus der Toilette läuft, wo er ausrutscht und dann wieder zurückläuft. Das ist halt erinnern. So.
Hab mich auch geärgert. Also,
das wisst ihr auch nicht. Würde man heute wahrscheinlich in der Reihe auch nicht mehr mal, warum auch. Ich meine, es ist halt ein Unfall, dann ist halt da ein Leck oder so. Das kann ja sein, aber dass es dann wieder zurückläuft, das ist so, das passt auch gar nicht so richtig zu dem Vibe der ganzen anderen restlichen Reihe. Aber einfach, wie er sich da verfängt und da nicht rauskommt, ist halt auch die Frage, wie das wirklich so ist. Ich meine, der rutscht da auf der Badewanne rum, kann er nicht einfach kurz mal seine Füße, ist egal.
Das Shampoo.
Ich weiß, genau. Aber ist das, also müsste man mal nachstellen. Weiß ich nicht. Don't try this at home, aber müsste man mal ausprobieren.
Wir probieren es, bis nächste Woche.
Ja, aber nicht ihr da zu Hause, wenn, dann machen wir das. Und ja, also das, aber trotzdem, wie das sich einfach da rumwickelt, er langsam da quasi erstickt und dann noch die Augen, also das ist noch das on top, seine Adern in den Augen auch platzen.
Ja.
Das fand ich immer schon richtig fies, dieses Bild.
Weißt du, das ist auch das, was ich am ersten Teil sehr schätze, ist dieses noch sehr im Haushalt irgendwo verankert. Also ja, in sehr nachvollziehbaren Szenarien, wo man ja sagt, ey, das könnte mir jetzt auch passieren. In der Dusche ausrutschen, ja, die meisten Unfälle passieren irgendwo im Haushalt, was weiß ich.
Das ist ja wirklich auch das so ein bisschen der Selling Point damals gewesen, weswegen das auch, glaube ich, so anfangen fand, weil jeder dann irgendwo, es ist wie mit Matrix damals, weil alle dann gedachten, sie leben jetzt alle in einer Simulation, da haben alle dann halt den Tod an jeder Ecke gesehen.
Ja, natürlich, du guckst dich dann halt im Haushalt ganz anders um und denkst dir so, ja.
Ja, und klar, das hat die Reihe, war eben auch der Reiz mit in der Reihe. Ja, dann, wenn du sagst, wir machen eigentlich alles, wir ranken gleich alles sofort.
Ja, super.
Wo würde sich dann der Flugzeugabsturz am Anfang bei dir einsortieren?
Ich sag, das ist bei mir auf der, ich hab den neuen, der da noch drin. Dementsprechend wahrscheinlich tatsächlich auf der 2.
Bei mir auch.
Weil der so viele Urängste kann man es nicht nennen, aber das ist halt auch da ein Szenario natürlich, dass sehr, sehr viele Leute diesen Film geschaut haben, schon irgendwo mit sich getragen haben. Mhm. Also in ein Flugzeug zu steigen, komplett die Kontrolle irgendwo abzugeben, auch nicht dann plötzlich über den Notausstieg irgendwie mal aussteigen zu können und dann geht irgendwas schief und das dann noch in einer solchen Drastik zu sehen, ja, das ist schon
total, also das Ganze, ne, also da passiert dann wirklich alles. Also es rüttelt, die Seiten werden abgerissen und dann noch explodiert und da wird auch nochmal lange, lange quasi bei der Szene geblieben. Also es ist schon echt, echt mies und echt hart.
Ja.
Ist bei mir tatsächlich auch auf der 2. So, dann gehen wir mal zum zweiten Teil über. Der mich damals aus der Reihe geworfen hat. Ja, also ich kann es auch immer noch nachvollziehen. Er macht einige Sachen schwächer als der erste, also gerade auch was das Figurenensemble angeht, stinkt für mich da schon ab, obwohl man, wenn man das ja noch mit späteren Teilen vergleicht, das noch besser ist als das, was später kommt, weil der Film sich zumindest noch ein bisschen um die Figuren schert. Aber bleiben halt viele auch wirklich, selbst in so einem Franchise relativ blass. Was halt der große Selling Point ist, und dabei, wir haben jetzt keine ganz klare Struktur beim wann wir was ranken, aber das würde ich gleich vorwegnehmen, ist halt diese Einstiegsszene. Die ist einfach nach wie vor für mich die allerbeste. Also diese Szene auf diesem Highway oder Freeway oder was auch immer das ist, quasi losgetreten wird von diesem Baumstammtransporter, der, glaube ich, eine ganze Generation Menschen traumatisiert hat, die nicht mehr hinter solchen LKWs hinterherfahren wollen, ist einfach so krass inszeniert. Und ich hatte das, glaube ich, gestern auch zu dir gesagt, es wirkt auch absolut so, als hätte das jemand anders gedreht als den Rest des Films. Sie ist viel, viel, viel stärker inszeniert als der ganze Rest des Films.
Ja.
Beziehungsweise gibt es später noch so ein paar Autoszenen, wo sie auch ein bisschen eilig haben, mit dem Auto zu fahren. Die sind alle immer so relativ nah dran und in der Radhöhe auch so oft inszeniert und gefilmt. Die sind auch noch stark, aber viel kürzer und so und zelebrieren natürlich nicht so einen großen Crash. Als hätte die Szene halt jemand anders gedreht und nicht hier David R. Ellis saß hier dann auf dem Regiestuhl, nicht James Wong, der Snakes on a Plane hat er, glaube ich, gemacht, ne?
Genau. Genau.
Genau. Aber das wirkt halt so, der Rest ist halt relativ belanglos inszeniert. Und das sticht so doll heraus, diese Verkettung der Ereignisse, wie brutal das ist, wie krass das ist. Und da war es halt dann auch so bei dem Film, auch im späteren Verlauf, dass man das erste Mal sieht, hier wird das so richtig zelebriert. Also der soll jetzt wirklich auch Spaß machen. Bei all der morbiden Geschichte soll der halt auch Spaß machen. Und das ist bei mir, um das jetzt kurz zu machen und nicht weiter ins Detail zu gehen, deswegen auf Platz, wo habe ich ihn denn? Auf Platz, ist kompliziert, auf Platz 3 aktuell.
Auf von Platz 3?
Von allen Filmen. Der Crash ist auf Platz 1. Ja, okay. Viel komplizierter kann man es nicht machen, aber so machen wir das halt, wenn wir das jetzt spontan machen. Ihr könnt ja mitschreiben.
Natürlich.
Wir können das Ranking auch nochmal in die Shownotes dann packen. Aber es gibt halt so viel zu ranken. Also der Film ist auf Platz 3, der Crash auf Platz 1.
Ich sage auch Crash auf die 1.
Ja.
Film ist ein Stinker. Kann man nichts gegen sagen, aber wirklich dieser Anfang ist halt so krass energetisch. Auch wenn dieser Baumstamm am Anfang die Polizisten halt in dem Kopf wirklich so wegfetzt.
Voll.
Das ist, oh.
Ja.
Und es wird ja umso krasser, wenn man sich überlegt, dass der auch nochmal den vierten Teil inszeniert hat, der ja eine absolute Vollkatastrophe
das
ist.
Das kann man schon mal wegnehmen.
Genau, um das vorwegzunehmen und auch im Anfangsquash halt richtig, richtig abstinkt im Gegensatz zu den anderen. Deshalb würde ich deine These unterstützen und sagen, der hat diese Szene nicht inszeniert, das war irgendjemand anders.
Es wäre zumindest keine Überraschung. Ich weiß gar nicht, ich habe dazu jetzt nichts gefunden, ob man dazu irgendwann mal welche Aussagen oder irgendwelche Infos findet, aber es wirkt schon sehr verdächtig danach, als hätte es jemand anders getan.
Was mich an diesem Film wahnsinnig nervt, also um es mal vorwegzunehmen, ich finde ihn trotzdem noch okay.
Ja, ich finde ihn auch okay. Also wenn man mal, wir haben jetzt noch gar nicht in Filmstartsternen gesprochen, aber der erste ist bei mir halt so ein 3,5er.
Ja.
Und der zweite immer noch 3 Sterne. Also
bei mir 2,5.
Ja, also.
Aber der kümmert sich halt einen Dreck um seine Figuren. Mhm. Das ist halt das, was mich am meisten nervt. Beziehungsweise auch der ganze Impact, den dieser Anfangscrash hat, der wird komplett einfach weggeblendet. Ich meine, da sterben drei ihrer Freunde und am Abend sitzt sie bereits mit diesem Polizisten zusammen und sie rätseln da lustig über dieses Mysterium.
Aber der Polizist ist süß.
Der Polizist ist süß, ich weiß, der würde mich auch über eine ganze Menge hinwegtrösten. Ja. Und im ersten Teil ist es ja noch so, dass du halt wirklich merkst, okay, die Leute sind betroffen. Da ist eine ganze Schule 3 Monate lang lahmgelegt und die Leute können halt ihre Prüfung nicht richtig absolvieren. Ist jetzt auch nicht, dass es ein krasses Charakterdrama ist, aber man hat halt zumindest das Gefühl, dass diese Tode irgendeine Auswirkung haben. Und das kommt in Teil 2 nicht mehr rüber. Dann kümmert er sich halt auch nicht um die Figuren aus dem ersten Teil. Das hatte ich dir schon gesagt, dass er beispielsweise mit der Hauptfigur aus dem ersten Teil, die er überlebt hat, also diesen Spoiler kann man sich, glaube ich, schon erlauben, dass er die auf eine ganz billige Art und Weise dann um die Ecke bringt mit einem Zeitungsartikel. Es wird gesagt, ein Ziegelstein hat ihn getroffen.
Ja. Ja. Aber das ist halt so ein typischer Fall von, er hatte wahrscheinlich höhere Ambitionen. Devon Sauer hatte da damals so ein bisschen Lauf. Er hatte die Killerhand, glaube ich, vorher noch, aber der, glaube ich, auch relativ gut ankam. Er war im Eminem-Video zu Stan relativ prominent und da hat er wahrscheinlich keinen Bock, da noch mitzumachen. Aber trotzdem ist ja der zweite Teil der einzige, der wirklich eine Hauptfigur überhaupt zurückbringt, ne? Aus einem vorherigen Film. Also Ellie Larter ist ja als Clear wieder dabei. Und ja, also ich finde das bis zu einem gewissen Punkt ist das auch für mich ein Kritikpunkt, aber ich finde es nicht so extrem wie bei manchen Fortsetzungen dann. Also es gibt schon noch so Momente, wo ich mir denke, ja, also die Figuren sind okay, also ich kann halbwegs mit den mitfiebern, also nicht so wie beim ersten oder jetzt vielleicht auch bei späteren Filmen, zu denen wir noch kommen, aber es ist okay, also erfüllt noch für mich halbwegs den Zweck, aber mit Abstufungen natürlich, es gibt ja wirklich Figuren, die komplett egal sind, das mit den Freunden, das ist wirklich so, ich habe es jetzt gerade eigentlich schon wieder vergessen, ich habe den letzte Woche oder so gesehen, und
dass sie überhaupt Freunde hat,
dass sie eigentlich mit Freunden auf diesen Trip geht und sie halt nur da rausgeht und die anderen werden halt voll gekillt, das ist komplett egal, aber
und
gut.
Dann gibt's da auch noch diesen großen Zeitfehler halt mit diesem Holzlaster, der eigentlich, wenn man sich die reale Zeit anschaut, hinter ihr hätte sein müssen irgendwo. Ja. Das ist leider so ein
Vielleicht
großer
ist das noch ein Indiz dafür, dass das halt der Part wieder von David R. Ellis inszeniert wurde und der Crash halt, und der hat sich den Crash gar nicht angeguckt.
Ja, das kann sein.
Aber
also
gut.
Alles in allem macht trotzdem noch Spaß. Da gibt's auch ein paar gute Kills.
Genau, um das noch zu erwähnen, welcher?
Für mich ist die Rettungsleiter, der Lottogewinner am Anfang. Ja, ich finde die wahnsinnig fies, beziehungsweise da wird sehr viel mit Erwartungshaltung des Publikums gespielt. Ich meine, er steckt eine Hand in einen Müllhäcksler und nichts passiert eigentlich. Mhm. Seine Wohnung geht in Flammen auf und nichts passiert. Und dann nachher rutscht er auf einer Spaghetti aus.
Die er selber, glaube ich, rausgeschmissen
hat. Genau, richtig am Anfang. Ja. Das ist super.
Ich finde die auch herrlich, die Szene. Und da merkt man eben auch zum ersten Mal, also man merkt es halt schon bei dem Crash ein bisschen und da wirklich dann endgültig, dass der Film halt hier sich einen Spaß damit erlaubt, mit diesen Erwartungshaltungen zu spielen.
Ja, der ist auch viel humoristischer als
der
erste.
Total. Ja, total. Und deswegen, den würde ich auch nehmen. Also ganz ähnlich funktioniert ja dann auch das mit dem Jungen beim Zahnarzt und der dann eben auch so viele Möglichkeiten hat, da umzukommen und dann am Ende einfach von der Glasscheibe erschlagen wird, was auch immer noch ein krasser Tod ist, ist für mich so auf einem ähnlichen Level und funktioniert halt auch ähnlich von den Mechanismen. Deswegen so die beiden bei mir. So, kommen wir zu Teil 3.
Ja.
Final Destination Nummer 3. Es geht mit einem Achterbahncrash los. Dazu kommen wir, glaube ich, später noch mal ein extra Punkt zu einer bestimmten Figur. Erwähne ich dann nochmal, aber genau, der geht mit einem großen Achterbahncrash los. Es sind wieder, im zweiten Teil waren die ein bisschen gemixt, das Figurenensemble, auch altersmäßig. Jetzt sind es wieder,
wir sind wieder im College.
Alle, genau, im College.
Abschlussklasse.
Genau, und ja, also sonst funktioniert es halt wie immer. Eine Figur hat eine Vision, wie der quasi die Achterbahn entgleist. Auch so eine Urangst wahrscheinlich von Leuten, die gerne in den Freizeitpark gehen, dass irgendwas mit den Attraktionen ist. Zumal das, glaube ich, auch von irgendwas inspiriert war, was auch wirklich passiert ist. Also es gab irgendwo, ich glaube sogar...
Es gab ja immer wieder mal.
Ja, wo dann wirklich auch Leute umgekommen sind. Und genau, der Crash ist okay.
Ja.
Der ist bei mir, um das gleich, weil ich jetzt schon erwähnt habe, vorwegzunehmen. Ich muss hier immer ein bisschen hin und her gucken in meinen Notizen. Auf Platz 4. Von 5.
Ich gehe auf eine 3.
Okay. Und ja, weil es ja auch das erste Mal ist, obwohl beim zweiten haben sie es ein bisschen gemacht, aber da ist sehr viel auch noch praktisch dafür für den krassen Shit, der da passiert. Aber hier ist das erste Mal, wo wirklich auch viele CGI-Elemente sind, die auch echt schon ein bisschen gestört haben.
Die auch nicht gut aussehen.
Die auch nicht gut aussehen, ja. Gerade jetzt auch nach den Jahren und so, obwohl es immer noch besser aussieht, was im vierten dann passiert. Das auch wirklich nicht gut aussieht, genau. Und sonst, der Film, also das ist eher so im hinteren Bereich einzuordnen, der Film an sich, bei mir auch, sehe ich gerade, beides auf dem vierten. Genau, dritter Film auf dem vierten Platz und die Crash-Szene am Anfang auch auf dem vierten Platz. Ich finde, die machen wieder in gewisser Weise einen Rückschritt. Ich weiß nicht, du hattest das, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt oder wir hatten es schon mal bequatscht. Er ist nicht mal ganz so witzig, er macht nicht ganz so viel Spaß, finde ich, insgesamt. Zelebriert das nicht ganz so. Es gibt eine nette Idee mit, damit haben sie vorher auch schon so ein bisschen gespielt, dass halt auch die einzelnen Tode, die dann kommen, so erahnt werden können oder die Figur, die diese Vision hat, dass die irgendwelche Hinweise noch bekommt oder so darauf. Und das machen sie mit Fotos, ist so alles herbeikonstruiert, aber das ist zumindest so eine kleine frische Idee, wo man so denkt, okay, ja, gut, da kann man mal gucken, ob die das halt doch irgendwie noch verhindern können. Das hatten wir auch noch nicht erwähnt, diesen Mechanismus, ne, dass wenn die halt durch Außeneinwirkungen einen Tod von einem von sich verhindern können, also erstmal sterben die ja dann im Nachhinein in der Reihenfolge, in der sie auch bei der Katastrophe gestorben werden. Und wenn die dann einen Tod verhindern können, dann überspringt der Tod quasi die Figur und geht dann zur nächsten. Und wenn die damit durch sind, der damit durch ist, dann fängt er wieder von vorne an.
Man sollte aber den Regeln nicht allzu viel Bedeutung
beimessen,
weil
ne?
es immer wieder mal außer Kraft gesetzt
das außerdem. Wird. Also generell Momente. Sollte man da nicht so sehr drüber nachdenken. Ich sage immer, was ist halt mit einem guten klassischen Herzinfarkt?
Ja, genau.
Warum kann der Tod nicht einfach machen? Ja, aber ich glaube, der Tod soll einfach so ein kleines, sadistisches, verspieltes Kind sein.
Ja, na, weil du dem Tod vors Schienbein getreten hast. Ja. Deshalb bestraft er dich
genau,
jetzt
doppelt und so ein Herzinfarkt war viel zu einfach. Ja,
richtig.
Viel zu einfach. Manchmal wird ihm auch langweilig. Da packt er dann doch nochmal so eine große Katastrophe aus, wo er dann einfach alle killt. Das dauert ihm jetzt zu lange. Aber an sich ist er so ein kleines, verspieltes Kind, dass er seine Apparaturen irgendwie hat und damit rumspielt. Ja, und das, ja, deswegen ist halt so, Figuren sind größtenteils egal. Aber du merkst hier, oder ich fand, man merkt hier, wenn dann doch eine Schauspielerin dabei ist, die was kann, dann sticht das schon mal heraus und trägt einen so ein bisschen. Und Mary Elizabeth Winstead ist schon mal eine gute Schauspielerin und trägt den Film auch größtenteils, finde ich. Zumal die auch zumindest so eine halbe Facette bekommt. Also es geht halt darum, dass sie so ein Control-Freak ist, was sie halt auch dreimal erwähnen muss. Oh, ich habe halt einfach gerne die Kontrolle, das ist ja alles schlimm für mich. Aber trotzdem ist es halt so eine Facette, die das ein bisschen, ihre Figur ein bisschen interessanter macht. Und dann halt es gerade darum geht, die Kontrolle zu verlieren und wiederzubekommen. Und gleichzeitig hat es auch den Nebeneffekt, dass sie alle anderen überstrahlt und alle anderen sind mir da halt völlig egal gewesen. Und das, da krankt der Film halt auch so ein bisschen dran.
Geht mir nicht ganz so.
Mhm.
Ich finde den Film tatsächlich erstaunlich gut.
Mhm.
Alle Punkte, die ich beim ersten Teil genannt habe, treffen hier auch wieder zu. Also in diesem Fall ist es wahrscheinlich keine Akte X-Folge, sondern eine X-Faktor-Folge mit den Fotos.
Mhm. Und ist diese Geschichte wirklich passiert?
Richtig.
Ja, etwas Ähnliches haben wir mal gehört von der Großmutter eines Freundes unseres Cousins.
Ich mag halt die Rückkehr ins College, das finde ich ganz sympathisch. Mhm. Du hast halt auch diese absoluten Stereotype mit dem sexgeilen Dude, der eigentlich schon 2 Jahre nicht mehr auf der Schule ist.
Boah, der ist auch so
ekelhaft gewesen.
Der ist so
unsympathisch. Ich bin auch sehr froh, dass der nicht lange dabei
aber
ist.
Aber ganz ehrlich, aber selbst der Held, der am Anfang erstmal damit eingeführt wird, dass er eine Mädel und einen Rock fotografiert.
Aber
ich mir denke, ey.
Der
das spielt ja dann
eine Heldenreise.
Das, ja, okay, aber also trotzdem. hat mich auch vieles, ich meine auch das Schauspiel von ihm und so, aber das war auch so ein Einstieg, wo ich denke, das sollte ja wahrscheinlich so ein bisschen witzig auch sein, selbst in dem Moment schon.
Ja.
Ich denke, boah.
Aber du hast 2 Figuren immerhin, die darauf angewidert reagieren, dementsprechend
ja,
ist das schon,
ja,
wird
ja,
das
trotzdem ist er dann halt der Held und ja, der macht so eine Art Heldenreise, aber da hat er mich verloren.
Schon am Anfang,
da
in den ersten 5 Minuten hat er Markus verloren.
Also zumindest die Figur hat mich da verloren, auf jeden Fall.
Nee, tatsächlich hat mir der Film überraschend viel Spaß gemacht, sind für mich solide 3,5 Punkte. Nicht so
echt,
übersolide. Ja, tatsächlich.
Was? Wir sind 2,5 bei dem.
Auch aufgrund dieses absolut fiesen Endes, das mich nochmal richtig gecatcht hat.
Ja, das finde ich auch stark. Also ich würde auch sagen, also wenn ihr die alle nochmal gucken wollt, dann überspringt das vielleicht das Ranking oder so, aber die ersten 5 würde ich halt ja auch spoilern, glaube ich. Oder?
Ja, ich glaube natürlich.
Ja, also das finde ich auch. Deswegen meinte ich, irgendwann wird dem Tod dann auch langweilig und der packt dann doch nochmal so eine Katastrophe raus und dann wie die halt denken, dem Tod von der Schippe gesprungen, sondern er dann wirklich nochmal so einen Crash inszeniert in der U-Bahn und quasi alle dann halt weghauen.
Ja, und
das
halt
war richtig,
raus.
Das ist richtig fies. Das ist auch richtig fies. Und gutes Finale, fand ich auch, ja. Zumal auch, das ja auch irgendwie, hatte ich dann noch gelesen, überarbeitet wurde. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob man die Details da kennt, aber es war eigentlich geplant, so von wegen, es gibt eigentlich keine Bezüge zu Hauptfiguren aus vorherigen Teilen, dass mal geplant war, die beiden aus dem vorherigen Film nochmal auftreten zu lassen, also den Polizisten und die Visionären, nenne ich sie jetzt mal. Hat dann aber sich irgendwie zerschlagen, terminlich, glaube ich auch.
Könnte man immer noch zurückholen, dann, ich meine, es ist gerade in.
Ja, stimmt, so gerade bei Legacy-Sequels. Ja. Aber dann packen sie das aus und das war schon mies und krass.
Und für mich kommt halt noch dazu, dass es eine der fiesesten Todesszenen überhaupt gibt. Mhm. Das ist der Sonnenbank-Flavor.
Das ist auch automatisch auch mein Platz 1-Kill.
Mein Gott, ist die fies. Die hören da irgendwie Rollercoaster zusammen. Das ist vorher so eine frivole, leicht bekleidete Szene und die regeln sich auf den Sonnenbänken und dann hält sich das immer weiter und sie beginnen da so dran zu kleben und
Das ist richtig beklemmt und fies.
Das
also ganz
richtig,
ehrlich.
Sie kommen da einfach nicht raus und dann brennt das und dann gibt's diesen herrlichen Matchcut von den beiden Sonnenbänken zu den beiden Särgen.
Ah ja,
das
stimmt.
Das ist so gemein.
Stimmt, ja, das ist richtig fies. Also das war wirklich auch so beklemmt, weil zumal es auch so ausgewalzt wird. Und es geht auch ziemlich lange, Gefühl.
Ja,
ne?
Das geht richtig lange.
Und ja, wie dann auch die Haut sich langsam und so. Das ist echt fies. Vor allem kriegt es einigermaßen hin. Das sind ja auch völlige, weil die Figuren sind halt
absolut
komplette
Nulpen,
Klischees.
Ja.
Aber die sind ja nicht bösartig.
Nein,
ne? Die sind ja eigentlich auf ihre Art irgendwie in ihrer charmanten kleinen Welt. Und deswegen tut es halt doch irgendwie weh, weil die haben ja keinem da was Böses unbedingt getan.
Ja.
Machen da ihr Ding und dann so ein Shit, ey.
So brutal. Ich glaube, das ist für mich sogar eine der besten Todesszenen der gesamten Reihe.
Kann doch ja sagen, zumindest von so der
Also in der Top
5
auf jeden Fall, genau. Ja.
Ja, definitiv. Gut, womit wir zum glorreichen vierten Teil kommen. Wir haben, wir haben das jetzt, glaube ich, gar nicht immer mit erwähnt, auch mal so ein bisschen zur zeitlichen Einordnung. Also der erste ist aus dem Jahr 2000, der zweite von 2003, der dritte von 2006 und der vierte von 2009. Also in einem regelmäßigen Dreijahresabstand sind die damals gekommen. Die waren auch alle erfolgreich, tatsächlich, deswegen ging es auch immer weiter. Und der vierte, erstaunlicherweise, ist sogar der erfolgreichste.
Wirklich?
Ja. Also die haben ja alle nicht super viel gekostet.
Ja.
Und die hatten so alle so ein Budget zwischen 20 und 40 Millionen Dollar. Und der vierte hat 186 Millionen eingespielt.
Wahnsinn.
Weltweit. Ist damit der
das war halt 3D-Hype.
Ja,
anders kann ich mir das
nicht denke erklären. Auch, das war Riesenteil der Vermarktung, muss man dazu sagen. Und im Film selbst auch, das kriegst du so in your face, ich weiß gar nicht. Also es gab ja einige Filme zu der Zeit, aber bei dem ist wirklich extrem. Also von Sachen, die, ich glaube auch schon im Vorspann oder so, die ganze Zeit ins Gesicht fliegen, aber auch so ganz schlecht, mit ganz schlecht CGI animiert. Dann wird es auch inhaltlich thematisiert, die gehen sogar ins Kino zu einem 3D-Film und sagen, oh, 3D ist ja toll, geil. Und ja, aber das ist halt wirklich, und darauf ruhen die sich auch so ein bisschen aus. An dem Film ist, und du hattest das, glaube ich, gestern mir auch immer geschrieben, und das beschreibt den perfekt, an dem ist einfach alles faul.
Ja.
Total. Der ist komplett faul. Der ruht sich auf diesem Grundkonzept aus, auf diesen 3D-Effekt damals wahrscheinlich, der natürlich jetzt auch komplett verpufft und macht nichts damit. Also er hat nicht annähernd die Kreativität von den anderen, nicht annähernd irgendwie, um mal unseren guten Kollegen Pascal zu zitieren mit seinem Lieblingswort, die Fabulierlust von allen anderen Teilen. Wirklich, das wird alles. Die wissen nicht, wie die Sachen verketten, die wissen nicht, wie sie von einem Punkt zum anderen kommen. Deswegen hat die Figur die ganze Zeit irgendwelche Visionen, die auch alle so mies animiert sind. Das tut alles weh. Und deswegen ist der bei mir mit Abstand auf dem letzten Platz mit 1,5 Sternen.
Ja.
Und der Crash auch. Also da habe ich mir noch viel erhofft, weil die haben erstmal dieses, da geht es halt um NASCAR-Rennen, die haben halt dieses Rennen, was noch ganz okay, weil es halt abgefilmt ist, das sieht schon ganz, ganz gut aus. Dann kommt der erste Crash, der erste Überschlag, wo ich denke, oh, machen die das jetzt praktisch größtenteils? Das sieht ja echt ganz cool aus. Und dann geht so ein CGI-Feuerwerk los und ich denke, boah, es sieht alles, die Reifen, die rumfliegen, die Zäune, die verbiegen, die Menschen, die zerplatzen, das sieht alles einfach nur furchtbar aus und der restliche Film kann auch nicht mithalten. Und wir hatten es ja, glaube ich, vorhin schon erwähnt, der ist halt jetzt dann auch, du hattest es gesagt, auch von David R. Ellis inszeniert, der den zweiten gemacht hat. Und das zeigt eigentlich auch, dass diese Highway-Szene wahrscheinlich nicht von ihm ist.
Ein Unfall war.
Ja, ein Unfall oder ein Unfall
positiver
war.
Positiver Unfall irgendwo.
Ja, ganz furchtbar.
Also wirklich, der vierte ist absolut schlimm. Crash, letzter Platz, Film, letzter Platz. Markus hat schon eine ganze Menge gesagt. Ich finde es Wahnsinn, dass man halt eine Autorennszene am Anfang inszeniert und dann sagt, nee, da nehmen wir jetzt aber ganz viel CGI.
Mhm.
Und diese CGI wirklich absolut grottig aussieht. Also ist auch nicht mehr zeitgemäß irgendwo. Das sieht aus wie aus einem PS1-Spiel, Cutscene.
Ja,
also gerade wenn die Leute zerschnitten werden und dann irgendwie liegen, das kann man sich heute echt nur noch schwer antun. Dann sind sämtliche Todesszenen eigentlich wahnsinnig langweilig. Mhm. Also Leute werden überfahren. Das ist halt, weiß nicht, ob man das eine Hommage an den ersten Teil nennen kann. Aber es ist einfach faul. Es ist wirklich, es wird einfach noch mal wiedergeholt. Es ist auch nicht gut inszeniert.
Wie man, obwohl man eigentlich vieles ja gleich macht im Grundkonzept, dann trotzdem solche so da abfallen kann im Vergleich zum Rest.
Auch die Verkettung der Unfälle. Meistens fällt in diesem Teil irgendwo eine Flasche oben und irgendeine Flüssigkeit läuft aus und sich dann entzündet. Das ist nicht wahnsinnig spannend.
Ja. Deswegen fiel es mir auch wirklich schwer, da mir so einen Kill rauszusuchen, der heraussticht und wo ich sage, ja, bei mir ist am ehesten diese Pool-Szene, weil die halt irgendwie, also die ist auch komplett
selbst,
bescheuert.
Auch selbst sie ist tatsächlich nicht.
Die ist komplett bescheuert, aber die war noch so ein bisschen lustig. Also dieser völlige Trottel, der mir aber kurz vorher eigentlich ein bisschen sympathisch ist, weil der von diesem Kind da angemacht wird und dann die mal halt seine Wasserpistole mitnimmt, dann denke ich mir so, ja.
Markus hasst Kinder.
Das ist ja allgemein bekannt. aber dann wird er halt da so rangesaugt an diesen Abfluss und dann, man sieht's ja auch gar nicht so explizit, was da genau passiert, ne? Also
ich hab mich auch die ganze Zeit, also bei den meisten Kills, das kaufe ich immer.
Ja.
Da habe ich mich aber echt gefragt, ob es so funktioniert, ob so viel Unterdruck aufgebaut werden
kann. Ja, aber das ist dann geschenkt.
Da also, durchgezogen wirst und was da eigentlich passiert ist, also weil man sieht ja nicht, was mit ihm passiert. Ja. Ist er da, wird er von innen so ausgehöhlt und seine Gedärme da irgendwie rausgezogen?
Irgendwo an anderen Stelle spritzen jedenfalls seine Gedärme dann wieder raus.
Ich hab's nicht ganz und, verstanden.
Ja, aber das fand ich noch halbwegs lustig. Deswegen wäre das am ehesten das, aber selbst der ist halt nicht besonders gut.
Ich habe auch sehr lange gesucht und ich habe dann wahrscheinlich die Friseurszene genommen. Weil da ja zumindest wieder ein bisschen mit der Erwartungshaltung gespielt wird und also im Friseurladen, jeder, der mal beim Friseur war, weiß, dass da eine Menge Gefahrenpotenzial irgendwo schlummert. Ich meine, das sind Scheren, das sind deine Ohren, die können abgeschnitten werden, das geht halt relativ schnell. Er macht ja gar nichts draus und tötet die Person kurz danach auf eine super unkreative Art und Weise. Ja. Das war dann auch
die schon, aber vorher schon vorbereitet wurde.
Richtig,
immerhin.
Die wurde vorher schon vorbereitet, macht es trotzdem ein bisschen.
Das hat aber, wie du sagst, immer noch am ehesten vielleicht den Vibe von den, den anderen Kills. Aber ja, also lassen wir den schnell wieder hinter uns.
Ja, ein Stern.
Ja, bei mir sind es, glaube ich, immer anderthalb, aber das macht dann auch keinen Unterschied. So, und jetzt kommt, glaube ich, der Punkt, das weiß ich jetzt nur anhand deiner Bewertung bei Letterboxd, wo wir uns wohl am ehesten die Köppe einschlagen werden.
Na ja.
Weil während es für mich stetig bergab ging, war der fünfte dann nochmal so ein Trend nach oben. Der hat mir echt großen Spaß gemacht. Mhm. Und da kam vieles zusammen. Also, die haben ein bisschen das Setting wieder geändert auch. Das spielt jetzt quasi im Grunde. Das fand ich auch, das ist auch schon so witzig. Das ist so, offenbar waren hier die Office-Fans, die da diesen Film gemacht haben. Also das ist halt, geht halt im Kollegium hier in einer Papierfabrik, wie bei The Office. Es gibt in der Papierfabrik in so einen grumpy, blöden, pöbelnden Warehouse-Mitarbeiter namens Roy, wie bei The Office. David Kirchner oder wie man auch immer ausspricht, der Todd Packer in The Office spielt hier auch mit, spielt hier den Chef. Also offenbar war da irgendwie was.
Ja.
Und das fand ich schon witzig. Ich finde die Katastrophe am Anfang, diesen Brückeneinsturz, ziemlich cool. Also auch da sind ein paar plumpe 3D-Effekte wieder drin gewesen, aber nicht so schlimm wie beim vierten und ein bisschen schlechtes CGI. Aber trotzdem, also da geht echt was zu Bruch und da passieren relativ viele kreative Einzeltode auch. Jemand wird vom Bootmast aufgespießt, jemand kriegt heißen Teer übers Gesicht, dann fliegen Leute halt einfach runter, kriegen Autos irgendwie auf den Kopf und so. Der ist bei mir, ich muss hier immer wieder, ich habe das nicht so schön geordnet, auf Platz 3 tatsächlich, dieser Crash. Und der Film auf einem sehr guten zweiten Platz mit 3,5 Sternen. Ich fand, der hat für mich fast am ehesten, zumindest bis zu dem Punkt, die Balance gut getroffen zwischen Humor und es geht halt doch einem irgendwie an die Nieren. Die Figuren waren mir nicht egal. Der hat mir einfach wirklich von vorne bis hinten Spaß gemacht, muss ich sagen. Jetzt kommst du. Jetzt kommst du.
Ja, also.
Ja, das noch kurz, aber da gehen wir gleich näher drauf ein. Es gibt auch wirklich, ich habe mich hier schwer getan, die besten Kill rauszufinden, weil ich finde, hier gibt's so viele, die ich richtig klasse fand. Und das kommt natürlich, das ist natürlich auch so ein Selling Point von der Reihe und das spielt dann auch mit rein, deswegen ich da wirklich durchweg Spaß hatte.
Ich finde den großen Crash am Anfang ziemlich schrecklich.
Echt, ja?
Also das liegt, glaube ich, einerseits am CGI. Andererseits, was hier der zweite so großartig macht, ist, dass es so energetisch, so ineinander übergeht. Also du siehst diese Verkettung, die auf der Autobahn stattfindet, die Bäume fallen runter, wie reagieren die anderen Autos.
Ja.
Und hier ist es immer so, dass ein Einzelschicksal gezeigt wird und man hat das Gefühl, danach ist kurz Pause, bis halt das nächste passiert. Ja. Also gerade in der Szene, wo sie über den Stahlträger klettern müssen. Und das ist für mich zu langsam. Da kommt halt nie so richtig Spannung rein, nie so richtig Energie rein. Und das ist.
Vielleicht wollten sie da wirklich auch mal dem Zuschauer noch klarer, weil manchmal verliert man das ja aus den Augen, wer jetzt wirklich als in welcher Reihenfolge gekillt wurde. Vielleicht wollten sie es da einfach
glaube,
mal ein bisschen.
Ich glaube, das ist.
Bisschen deutlicher machen, aber
ich
fand halt die einzelnen Abschnitte trotzdem für sich halt relativ spannend.
Dann hatte man natürlich die 3D-Effekte, die halt immer sehr präsent gezeigt werden müssen und dementsprechend auch immer ein bisschen länger stehen, als sie eigentlich müssten. Das nimmt natürlich auch immer wieder ein bisschen Energie aus der Szene. Also dieser Anfangs-Crash konnte mich überhaupt nicht überzeugen.
Ja.
Ist bei mir auf dem vorletzten Platz. Und ich finde die Figuren einfach wahnsinnig, wahnsinnig unsympathisch.
Ich mochte der Hauptfigur wirklich ihn.
Ja.
War mir schon irgendwie sympathisch. Und ich fand den Kniff, den sie eingeführt haben, der kam zwar völlig aus dem Nichts, aber ich finde, damit haben sie gut Spannung aufgebaut im Finale. Also das wirklich, und es kam auch nicht, wie sich die Figur dann entwickelt hat von seinem besten Kumpel, nicht völlig aus dem Nichts. Sie haben hier halt die Mechanik eingeführt, dass du dein Schicksal abwenden kannst, wenn du jemanden tötest. Du kriegst die Lebenszeit von der Figur oder von der Person, die du tötest, gut geschrieben und damit wird dann halt auch gespielt und daraus wird quasi eine der Hauptfiguren zu einem Bösewicht im Laufe des Films gemacht, was man auch durchaus, fand ich zumindest, durchaus auch nachvollziehen kann, die Entwicklung der Figur anhand dessen, was da so passiert mit dem Tod seiner Freundin und so. Das hat ein bisschen daran gekrankt, dass der Schauspieler, der so ein bisschen, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht, der so ein bisschen Tom Cruise Lookalike ist oder sein will, leider nicht so ein geiler Schauspieler ist. Das ist halt war so ein bisschen das, was es noch hätte geiler machen können, wenn sie halt einen besseren Schauspieler da gecastet hätten. Aber ich fand die Mechanik trotzdem ganz gut, zumal es das einen spannenderen Showdown gemacht hat, dass sie da wirklich die Freundesgruppe, um die es da geht, quasi mit internen Kämpfen zu kämpfen haben und der ihn quasi nach dem Leben trachtet. Das fand ich schon ganz gut.
Ich finde diese Verlockung prinzipiell, dass du sagst, ey, bin ich bereit, Menschen umzubringen, um seine Lebenszeit zu kassieren, finde ich auch fantastisch. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, wie es zu so einem extremen Finale dann irgendwann kam, weil er ja wirklich er nimmt nicht irgendwen, sondern seine besten Freunde sozusagen.
Hey, er versucht es ja zu erklären. Das war die Erklärung dahin, war natürlich ein bisschen, er sagt ja, er stand auf der Straße und wollte eine Fremde und so, aber.
Und lustigerweise haben die ja eigentlich Minus-Lebenszeit, also, denn ihre Lebenszeit ist ja eigentlich schon abgelaufen. Mhm. Also würde das wahrscheinlich sogar im Kontext dieses Films gar nichts bringen, die umzubringen.
Ja, aber das, man sieht ja am Ende, dass es, ja gut, weiß man nicht genau, da wird ja auch nochmal damit gespielt, hat es was gebracht oder nicht, weil die eine Figur halt aus Versehen quasi jemanden umbringt, am Ende überlebt und dann stellt sich heraus, die Person, die er umgebracht hat, hatte Krebs.
Lebte nur noch ein paar Tage und dann wird er
auch umgebracht. Also.
Ja, ist ein guter Endgag. Es gibt einfach zu viele Figuren, die mir halt vollkommen egal sind oder unsympathisch, also gerade der Szene, der Typ, der nachher beim der Akupunkturszene stirbt.
Ja.
Das ist auch wieder so dieser Sexlümmel des Films, der auch noch alle beklaut und wirklich einfach ein Unsympath durch und durch ist.
Ja. Gespielt von dem einen Typen aus The Boys, der da, der quasi der Medien-Heini, der den Superheldenfilm da dreht, ne?
Ja. Genau. Genießt man natürlich dadurch ein bisschen die Todesszene.
Ja.
Todesszenen sind trotzdem gut, aber
ich finde die echt stark.
Zwischen den Todesszenen war ich halt genervt oder gelangweilt und das ist kein gutes Zeichen. Es ist dann halt für mich.
Ja, es steht halt wirklich auch bei den Filmen immer ein bisschen mit den Figuren. Wir hatten es ja schon mal erwähnt. Also du brauchst halt keine absolut deepen Figuren und sowas, aber irgendwie musst du mit denen mitführen können. Wenn du das nicht kannst, also konnte ich hier gerade mit der männlichen Hauptfigur, aber wenn du es nicht kannst, dann verliert es dich. Ja. Aber hier, wie gesagt, dann kam dann noch die Todesszenen dazu und da konnte ich mich einfach echt schwer entscheiden. Ich habe mich am Ende dann, weil ich das halt generell auch alles mit Augen finde ich halt immer ein bisschen bisschen gruselig.
Klar, wir sind Brillenträger.
Genau.
Das ist tatsächlich eine nachvollziehbare Angst.
Ja, richtig, weil man halt daran auch mal drüber nachdenkt, lässt man sich vielleicht auch selber mal die Augen lasern und hier gibt's halt eine Augenlaserszene, wo sie eine der aus dieser Freundesgruppe oder dieser Kollegengruppe sich ihre Augen lasern lassen will und dann geht natürlich einiges schief und der Laser wird zu stark eingestellt und ja, und dann kommt aber auch eines zum anderen, dann fliegt sie auch noch aus dem Fenster und das fand ich auch richtig, richtig fies einfach.
Die Szene ist für mich leider gestorben durch schlechte CGI. Ich finde auch diese Vorstellung finde ich absolut ekelhaft, beziehungsweise ich überlege ja auch schon die ganze Zeit irgendwie, Augenoperation, ist das möglich, was kostet das? Und ich habe aber einen wahnsinnigen Schiss vor diesem Laser einfach. Und sowas befeuert das natürlich nochmal.
Ja.
Und das ist für mich leider in diesem CGI ein bisschen zugrunde gegangen.
Obwohl das aber vorher so stark inszeniert ist, finde ich. Also auch wie sie präpariert wird, mit diesen Klemmen da à la Clockwork Orange quasi, wie das aufrecht Augen aufgemacht werden und so. Und das ist dann alles echt fies, krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Ja, aber waren noch so ein paar Sachen. Also ich fand auch diese Turnszene sehr gut, weil die auch sehr stark wieder mit...
Ja, das ist meine. Die nehme ich.
Achso, dann erzähl du darüber, genau. Was will ich nicht wegnehmen.
Die Turnszene, die ist... eigentlich muss man darüber gar nicht viel sagen. Es ist eigentlich nur, wie spannend kann ein einzelner Nagel sein?
Ja.
Und das finde ich wirklich ganz toll an der Szene, weil das Ende ist nachher relativ egal. Das geht sehr plötzlich und sehr schnell und sehr... Das explodiert förmlich.
Ja.
Aber davor dieser Spannungsaufbau in diesem Scheiß, der aber auch sehr eisern auf diesem Schwebebalken stehen bleibt, einfach, wo man sich denkt, ey, die springen da schon rum, der kann jetzt aber runterfallen. Aber es ist wirklich, es macht Spaß.
Dazu. Ja, wirklich. Und dann halt beim Turnen, beim Schwingen, dann wie sie sich dann quasi so unglücklich landet, dass sie das komplett das Genick oder das Ganze.
Das weiß ist einfach absolut fies.
Das ist fies, ja. Und der Weg dahin, das mit dem Nagel, ist wirklich einfach auch gut inszeniert, weil du wirklich die ganze Zeit denkst, es passiert was mit dem Nagel, dann passiert nichts mit dem Nagel, dann passiert doch was mit dem Nagel, aber nicht das, was du vielleicht denkst. das war schon krass. Und das tritt halt an den Rest des Films und diese Wandlung von der anderen Figur halt auch los, weil es halt seine Freundin ist und er dann das unfair findet, dass die halt sterben musste.
Für mich leider nur der vorletzte Platz, aber die Todesszenen machen trotzdem Spaß.
Ja. Gut, aber das ist so der einzige, wo wir uns, glaube ich, ein bisschen voneinander entfernen. Ja. Jetzt haben wir tatsächlich doch länger gesprochen als gewollt. Was heißt gewollt? Als gedacht. Ich hoffe, ihr seid trotzdem noch bei uns, weil was über den sechsten Teil, den wir schreiben das, denke ich, auch mal. Ich glaube, wir machen das ja sonst nicht mehr so, aber in die Shownotes vielleicht auch mal ein Timecode, dass man da zur Not auch da anspringen kann, weil man das jetzt nicht so spannend fand, wenn man die Filme nicht mehr so präsent hatte. Aber wir hatten einfach jetzt Bock, weil wir uns das halt dann nochmal reingezogen hatten.
Richtig.
Und am Ende...
Es muss ja auch belohnt werden, dass wir uns sechs Teile hier irgendwie in den letzten
Und wir haben es ja trotzdem versucht kurz zu fassen. Und ja, und wenn wir auch auf was Bock haben, dann machen wir das manchmal auch einfach.
Ja.
Und deswegen das dazu als Überblick. Und jetzt wollen wir einfach mal den Schlenker dann zum sechsten Teil machen. Und da ist eben wirklich die Frage... Also das sind ja jetzt wirklich 14 Jahre, glaube ich, vergangen. Es war öfter geplant, den noch fortzusetzen, weil der fünfte nochmal sehr erfolgreich war. Da gab es verschiedene Konzepte von kompletter Neuanfang über wir knüpfen da so ein bisschen an. Zwischendurch sollten, glaube ich, wie heißen denn Marcus Dunstan und sein komischer Schreibpartner, die irgendwie 5 Saw-Filme geschrieben haben, das Drehbuch schreiben. Hm. Ist dann zum Glück nichts draus geworden. Und ja, so ging das so hin und her und irgendwann hat es jetzt halt doch geklappt mal. Und da ist der Film jetzt da. Inszeniert von auch Neulingen für das Franchise, Zach Lipowski und Adam Stein, die wohl auch den Job, also sie haben unter anderem diesen Freaks, ich weiß nicht, das war so ein bisschen so ein Sci-Fi-Geheimtipp vor ein paar Jahren, sie sehen aus wie wir, ist der deutsche Untertitel, mit Emil Hirsch inszeniert hatten und den Kim Possible-Realfilm tatsächlich.
Oho!
Ja.
Gibt's den? Kommt der?
Der gab's schon 2019. Ach so. Ja. Und ja, jetzt noch nicht so das Große gerissen haben, aber die haben wohl in ihrem Pitch beim Zoom-Call selber so einen Unfall inszeniert. Und der Rückgriff auf vorgedrehte Sachen, ein bisschen visuelle Effekte und so, wo dann auch ein Feuer ausbricht und dem einen von den beiden der Ventilator den Kopf abdreht und so. Und das war wohl so der große Punkt, weswegen sie den Job dann bekommen haben.
Er hätte mich auch bekommen. Also für so eine kreative Präsentation hätte ich gesagt, sofort eingestellt für die nächsten 3 Teile.
Und da wäre jetzt die Frage, ist das eine gute Wahl? Die beiden, wie viel kann man aus diesem Konzept, was wir vorhin gesagt haben, ja doch irgendwie starr erscheint, erstmal auf dem Papier noch rausholen. Wie bist du an den neuen rangegangen? Erzähl mir irgendwas darüber, Stefan.
eigentlich relativ unvoreingenommen. Also wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, ich hatte keine großen Emotionen in Bezug auf diese Reihe. Ich dachte mir, die Final Destination-Reihe funktioniert ein bisschen so wie so ein Running Gag. Also das Konzept bleibt immer gleich und irgendwann sind halt Ermüdungserscheinungen eingetreten. Wenn du zu oft der gleiche Witz erzählt wird, dann findest du ihn nicht mehr lustig.
Ja.
Wenn du ihn aber 10 Jahre lang nicht mehr gehört hast und er dir dann nochmal erzählt wird, dann kann das wieder Spaß machen. Also ein bisschen habe ich mich schon dann darauf gefreut.
Zumal das Potenzial für zumindest so eine spaßige 1,5 Stunden, die Filme ja eigentlich auch immer schön überschaubar gehen, obwohl der geht jetzt ein bisschen länger, aber das Potenzial ist ja erstmal so da, einfach durch das Grundkonzept. Egal, wie gut einem der Film dann insgesamt gefällt, aber du kannst zumindest erstmal die Hoffnung haben, du hast irgendwie eine spaßige Zeit im Kino. Deswegen habe ich das jetzt auch wirklich mal zum Anlass genommen, auch ohne wirklich konkret schon den Plan gehabt zu haben, dass wir jetzt diesen Podcast noch ein bisschen kamikaze-mäßig machen, die alle mal nachzuholen und habe es auch nicht bereut, auch wenn die Qualität da geschwankt hat und so. Und da hatte ich dann auch Vorfreude auf den, zumal man so ein bisschen gehört hatte, unsere Kritik war dann auch schon da, können wir schon mal vorwegnehmen, mit 3,5 Sternen von Christoph geschrieben und das internationale Echo war auch ziemlich gut und da dachte ich so, ja, mal gucken, was der Film jetzt auf einmal anders vielleicht nochmal macht, dass die Leute den jetzt relativ abfeiern oder ist es einfach die vergangene Zeit, dass die Leute so eine Durststrecke hatten, dass sie das einfach jetzt generell cool finden und der einfach so halbwegs solide einfach nur inszeniert ist. Aber um zum Einstieg müsste man vielleicht kurz mal drauf eingehen, worum es überhaupt geht, zumindest kurz. Das ist immer der Punkt, wo ich froh bin, dass das standardmäßig jetzt immer Sebastian macht, nachdem er früher immer Leute auserwählt hat von dem aus der Runde. Und jetzt muss ich das natürlich machen. Und daraus ergibt sich dann vielleicht auch direkt der Punkt, macht der Film halt so ein bisschen was anderes. Und zwar ist diesmal die große Katastrophe am Anfang, also wir werden erstmal ins Jahr 1968 zurückgeschickt. Das wird auch schön visuell irgendwie halbwegs dargestellt, durch Kostüme, Autos etc. Der Vibe ist da und dann geht ein junges Pärchen zu so einem neuen Restaurant in einem großen Aussichtsturm. Sky High Tower, wird er so genannt? Sky View Tower. Die sind echt ganz cute zusammen. Er will ihr in dem Zuge dessen Heiratsantrag machen, sie gleichzeitig quasi sagen, dass sie schwanger ist. Also da ist passt wie Arsch auf Eimer. Die fahren dann da hoch und sind ein bisschen außerhalb ihrer Klasse unterwegs. Er hat sich das so quasi durch Beziehung erschlichen, dass er bei dieser Eröffnung, das ist halt die Eröffnung dieses Restaurants, die Monate vor dem eigentlichen Eröffnung stattfinden kann irgendwie, vor der eigentlich geplanten Veröffnung stattfinden, wo Final Destination Fans schon wissen, oh, das ist ein schlechtes Zeichen, sind jedenfalls da und dann geht halt alles schief. Das muss man jetzt nicht im Detail ausgehen, aber irgendwelche Gläser, wie das so ist, ist alles irgendwie aus Glas, das ganz leicht zerbricht und Feuer bricht aus und Penny spielt eine Rolle. Jedenfalls
der ganze Tower bricht zusammen.
Der ganze Tower bricht zusammen, wie das natürlich zu erwarten ist bei einem Final Destination Film. Und dann ist aber der große Clou, das war jetzt nicht die Vision von der Figur, die wir da sehen, sondern offenbar ein Traum oder ein Tagtraum von einer Figur Studentin. In der Jetztzeit, von einer Studentin, genau, die davon geplagt wird, dass sie das irgendwie seit 2 Monaten hat und darunter auch ihre ganzen Leistungen leiden am College, obwohl sie immer so eine Vorbildstudentin und Schülerin war. Und checkt dann aber, glaube ich, selber, ne, dass also die Figur, von der sie da diese Vision hat, die nennt sich Iris und die Träume fühlen sich halt auch irgendwie sehr, sehr echt und authentisch an und hat dann im Kopf, dass ihre Großmutter ja wohl Iris hieß.
Ja.
Und dann kehrt sie nach Hause zurück und versucht herauszufinden, ob das irgendwie in Zusammenhang steht. Und dann stellt sich tatsächlich heraus, dass das ihre Großmutter ist. Das sind jetzt auch keine Spoiler, es ist in der ersten Viertelstunde oder 20 Minuten. Und dass dann quasi dieser Todesfluch über die Großmutter im Grunde an die Familie weitergegeben wird, mehr oder weniger. Ja? Und dass da nicht um eine Freundesgruppe ging, sondern jetzt darum geht, dass der Tod jetzt im Nachhinein diese Familie irgendwie auslöschen will. Und mehr muss man dann, glaube ich, gar nicht unbedingt wissen. Aber das sind halt dann, ich glaube, 6 Familienmitglieder, um die es geht.
Mhm.
Die angeheirateten 10 natürlich nicht, weil der Film heißt Bloodlines, das geht halt um Blutsverwandte. Und die dann von der Mutter quasi abstammen und dem Vater, die bei diesem Unglück eigentlich umkommen sollten, um die geht's dann, die nimmt der Tod dann quasi ins Visier. Und ja, und eigentlich zeigt sich daran ja schon, dass man zumindest mal so ein bisschen was anderes probiert. Hat das für dich funktioniert, Stefan?
Tatsächlich hat das für mich sehr gut funktioniert. Ich hätte sogar gerne mehr davon gehabt. Mhm. Also nach der Vorstellung habe ich auch zu dir gesagt, ey, ich hätte gern mal ein Final Destination in einem anderen Setting.
Mhm.
Sei es ein anderes Zeitsetting, du kannst einen anderen Ort irgendwie wählen, aber es ist immer amerikanische Kleinstadt so gefühlt. Und irgendwann haben wir doch da mal alles auserzählt. Lass doch mal, keine Ahnung, lass uns doch mal auf den Berg gehen oder auf dem Schiff vielleicht irgendwo. Da gibt's doch ganz neue Möglichkeiten einfach.
Stimmt, da kannst du ein richtiges Kammerspiel draus machen.
Titanic einfach.
Die Final Destination Titanic, wow.
Das wär fantastisch. Ja. Also für mich hat das wunderbar funktioniert. Auch schon die Eröffnungsquest, was eigentlich immer eins der wichtigsten Hauptelemente von Final Destination ist, ist wirklich absolut fantastisch. Auch weil da endlich mal ein bisschen, was die Kameraführung, was die Schnitttechnik, ein bisschen Kreativität irgendwie an den Tag gelegt wird. Du hast beispielsweise endlich mal Musik in einer solchen Szene. Und
also Musik, die auch im Film, also die im so Film diegetische Musik, genau, die wirklich eine Band, die da auftritt.
Und Schnitte, die halt im Takt dieser Musik stattfinden. Mhm. Allein das macht halt schon so viel Laune, dass du denkst, okay, ja, hier passiert tatsächlich irgendwo was. Und nebenbei vibest du ein bisschen mit, während sich diese Katastrophe da entwickelt. Das ist einfach fantastisch.
Ja, geht mir ähnlich. Also es krankt wieder, wie manche Final Destination-Einstiege der Fortsetzung, ein bisschen am CGI, leider. Also gerade, das kriegt man halt auch selbst bei großen Produktionen nicht hin. Also Sonnenaufgänge allein schon oder Untergänge filmen, es sieht halt in echt immer besser aus. Und CGI-Sonnenuntergänge können da nie mithalten. So allein diese Aussicht da von diesem Tower, es geht gerade darum, dass die halt auf diesem krassen Tower sind und dann da runter gucken und coole Sachen sehen und so. Und ich denke, das ist alles so Greenscreen, das ist nicht so besonders schön, leider. Aber der macht das dann wett. Mit der eigentlichen Inszenierung dieses Crash geht das schon, funktioniert das schon ganz gut. Und es ist bei weitem nicht die CGI-Qualität von den beiden Vorgängern.
Und der ist auch deutlich fieser, beziehungsweise er geht manchmal mehr ins Detail.
Ja.
Also wenn du dir überlegst, was mit ihrem Finger passiert,
ja,
das ist schon so eine gemeine Szene, ja.
Ja. Ja, und auch mit Kindern. Das ist auch mies. Auch mit diesem einen Kind, das ist schon, ja.
Ist radikal.
Es ist schon radikal. Und er hat halt wirklich, das meinte ich ja vorhin auch, und du hast es gerade auch schon so ein bisschen angerissen, wirklich so ein bisschen diesen 60s-Vibe fängt er ganz gut ein in dieser kurzen Sequenz eigentlich.
Also ich hätte tatsächlich auch nichts dagegen gehabt, wenn wir einfach da geblieben wären.
Ja.
Zumal man sich, das verstehe ich halt immer nicht, du kannst dich so gut loslösen von allen anderen Teilen, indem du halt einfach sagst, ey, wir verlagern das. Aber stattdessen wird halt immer wieder Bezug genommen auf den ersten Teil oder die Vorgänger irgendwo, was bei dieser Reihe eigentlich gar nicht nötig ist.
Ja, hatte ich ein ähnliches Gefühl. Also zumal das auch, es wirkt trotzdem irgendwie organisch für die Reihe, aber es hat gleich ein ganz anderes Feeling dafür, dass das in den 60ern da spielt. Und ich hatte jetzt auch noch keinen richtigen Trailer vorher gesehen, nur diese eine Szene, die mal veröffentlicht hatten. Und war mir schon bewusst, dass es irgendwie dann in Bezug zur Moderne findet, aber ich wusste jetzt nicht genau, wie das so verknüpft ist und wie das dann genau springt. Und da war ich in dem Moment fast schon ein bisschen enttäuscht. Gleichzeitig fand ich es spannend, weil man rechnet ja in dem Moment, wo man sieht, wer die Vision hat, dass es die Figur ist, dass es halt nicht diese Figur war, die Hauptfigur in diesem Crash spielt. Aber auch ein bisschen ernüchtert, ach, jetzt sind wir doch wieder in der Jetztzeit. Das fand ich dann fast ein bisschen schade. Aber sie machen wirklich aus dieser Familienthematik echt mal ein bisschen was anderes und was Schönes und wahrscheinlich besser als bei allen, zumindest für mich, bei allen Teilen, selbst beim ersten, spielen die Figuren eine Rolle, haben irgendwie ein bisschen Fleisch und gehen einem doch, also das ist so, dass die Tode halbwegs nahe gehen. Also auch mit Abstufungen natürlich, manche sind wichtiger als andere, aber dass die wirklich so ein gutes, dass man wirklich ein gutes Gefühl für dieses Familienleben gibt, den Zusammenhalt oder auch Nicht-Zusammenhalt, was da so passiert ist, was sie durchhaben, wie die so miteinander agieren und so, dass du wirklich denkst, ach ja, fuck, lass doch diese Familie am Leben. Also das hat für mich auch echt gut funktioniert. Man sollte jetzt kein deepes Familiencharakterdrama erwarten, aber trotzdem als Figurenkonstellation funktioniert das, glaube ich, für mich sogar von allen Final Destination Filmen am besten.
Für mich auch. Man hat das Gefühl, die kümmern sich umeinander. Also die sind füreinander da irgendwo. Die haben ein Interesse daran, dass die Person neben einem, ich meine, das tun ja alle anderen Final Destination Teile tun auch immer so, als hätten sie ein Interesse daran, dass die Person vor ihnen quasi nicht stirbt in der Reihe. Aber mehr aus Eigennutz oder weil das Drehbuch das von ihnen verlangt. Und hier hat man wirklich das Gefühl, die wollen das alle überleben, denn es sind Familienmitglieder. Die wollen als Familie gern zusammenbleiben. Das erschüttert sie, wenn halt ein Familienmitglied irgendwo stirbt. Und dementsprechend werden dann halt auch teilweise drastische Maßnahmen gezogen mit sehr lustigen Ausgängen. Und hier kann man auch vielleicht gleich auf die größte Stärke eigentlich dieses Films zu sprechen kommen. Die hat fantastische Todesszenen kombiniert mit der richtigen Prise Humor. Diese Balance kriegen sehr wenige von den Final Destination Teilen hin.
Erstaunlicherweise. Ich meinte ja vorhin, bei mir hat es beim fünften tatsächlich so fast am besten bis dahin funktioniert, aber der macht das nochmal stärker auch für mich. Und es ist auch irgendwie beeindruckend, dass es so gut funktioniert. Ich weiß auch gar nicht genau, wie sie es so geschafft haben, ne? Dass einem, also klar, wir hatten es jetzt angesprochen, aus dem einen Grund, dass du einfach dich für die Figuren interessierst, geht's dir erstmal irgendwie nahe. Aber andererseits ist das trotzdem dann halt so verspielt inszeniert und mit so guten Ideen angereichert, dass es halt auch wirklich immer Spaß macht und sich das nicht unbedingt beißt. Also klar bleibt dir da manchmal das Lachen im Hals stecken oder andersrum. Du denkst, ah, ist jetzt krass, aber dann ist es halt doch irgendwie lustig. Aber trotzdem ist der Impact irgendwie da. Also dadurch, dass du die Auswirkungen dann nochmal siehst und wie die auch sich umeinander dann kümmern. Zumal als auch ja nochmal thematisiert wird, das war jetzt auch, die anderen Teile werden durchaus irgendwie, also nicht nur durchaus, die werden spielen halt schon auch irgendwie eine Rolle, also jetzt nicht groß inhaltlich, aber es wird sich schon darauf bezogen, dass da sowas schon mal gab und dass man daraus irgendwie gelernt hat, also gerade die Großmutter und auch die Mechaniken, die so über die Dauer eingeführt werden, auch jetzt das, was im fünften neu eingeführt wurde, was ich so machte, wird hier auch nochmal erwähnt.
Ja, tolle Szene.
Und was daraus halt gemacht wird, ist halt super. Also erstmal der Moment, wir haben es ja vorhin erwähnt, dass es darum geht, dass man jemand anderen tötet, dass halt das für die Familie und das in dem Moment kennt man die Familie auch so gut, dass man es genau weiß, dass das für die überhaupt nicht in Frage kommt, für keinen von denen, dieser Schritt. Und dann denke ich mir so, ja, dass ich das auch schon, bevor die das sagen, einfach wusste, dass ich die Figuren da schon so gut kenne, spricht halt auch für den Film und dann wird es halt auch noch für einen guten Gag benutzt, so. Und das ist halt, also wie der Film gleichzeitig, wie gesagt, mit diesen Impacts spielt, dass das wirklich eine Rolle irgendwie hat, aber trotzdem in diesen Humor so gut trifft, dass es auch Spaß macht dabei. Und dabei immer noch so auch so honoriert, was vorher in der Reihe passiert ist. Also das, der kriegt den Spagat zwischen diesen Sachen echt gut hin.
Der hat eine ganz leichte Prise Meta-Humor.
Ja.
Also der weiß halt um seine Vorgänger irgendwo und um die Regeln, die aufgestellt worden sind. Während man bei den anderen Teilen immer so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, die Regeln sind schwammig.
Sind sie ja auch nach wie vor, ne?
Also, da ist nichts genau, aber der treibt jetzt halt seinen Spaß mit diesen Regeln. Mhm. Das heißt, er interagiert halt in diesem Regelkosmos irgendwo und das funktioniert wahnsinnig gut. Und da merkt man auch, dass halt noch super viel Potenzial irgendwo da ist, um diese Idee weiter auszuführen, beziehungsweise ins Extreme irgendwo zu führen.
Das wäre jetzt auch so die Frage, ne, wie man in weiteren Vorzeichen dann noch tiefer einsteigen sollte, könnte, müsste. Es gibt nämlich einen Punkt hier in dem Film, wo es gleichzeitig ein schöner Moment ist und gleichzeitig auch so ein bisschen, wenn ich denke, ach, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Das kann man ja erwähnen, es ist ja kein Geheimnis, dass hier Tony Todd nochmal auftritt. Der, also große Horror-Ikone auch durch seine Auftritte als Candyman früher und auch in dem neuen Candyman und Final Destination halt auch geprägt, trotz seiner winzigen Auftritte eigentlich, aber einfach mit seiner Präsenz und seiner Stimme, war halt immer dieser Totengräber, der irgendwie immer mehr wusste darüber. Muss jetzt nicht, ist er jetzt selber der Tod? Ist er mit dem Tod unter einer Decke? Will der den Tod irgendwie selber austricksen? Ist er quasi das Gegenstück dazu? Es war immer sehr ein bisschen mysteriös. Und hier, ohne zu viel vorwegzunehmen, wird halt quasi seine Hintergrundgeschichte so ein bisschen erzählt. Das fand ich, also es passt gut in den Kontext, sie machen damit auch was. Es ist halt auch relevant für die Handlung und so. Deswegen ist es inhaltlich schon relevant und ist okay. Was das Mysterium und die Figur angeht, fand ich es ein bisschen schade eigentlich. Gleichzeitig ist es aber ein schöner Moment und auch ein schöner Abschied von Tony Todd, weil der ist halt im November 2024 an Magenkrebs verstorben. Man sieht ihm auch, also er sieht auch schon sehr kränklich aus in dem Film, was aber nicht seiner Stimme irgendwie abträglich ist. Es fand krass, wie er trotzdem immer noch so eine
starke Präsenz.
Ja, so eine starke Präsenz und so eine Stimme einfach noch hatte. Hat seine Szene noch alle abgedreht, oder was heißt seine Szene auch abgedreht, bevor er gestorben ist. Deswegen ist da auch alles noch drin. Das ist jetzt sein letzter Filmauftritt, glaube ich, tatsächlich. Deswegen war es ein schöner Abschied, zumal auch nochmal sagt, wirklich, also wahrscheinlich, weil es damals schon absehbar war, auch wirklich so eine Line geschrieben hat, wo ich denke, ach ja, das geht einem jetzt schon irgendwie nah. Also, wie fandst du den?
Geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich hätte es auch nicht gebraucht, dass man ihn als Figur so auserzählt. Das schadet so einer mysteriösen Figur, die ja bisher war, immer ein bisschen.
Total, das war ja wirklich so diese Präsenz, die einfach immer aufgetreten ist. Sie war ja auch, das wollte ich vorhin schon kurz erwähnen, hab's dann doch noch rausgeschoben, abgesehen von einem, und das spricht eben auch nicht für den Teil, abgesehen vom vierten, vom schrecklichen vierten Teil, in allen irgendwie präsent. Also im ersten, zweiten und fünften ist er halt komplett direkt aufgetreten und im dritten war er zumindest als Stimme von dieser Achterbahn quasi, als von dieser Achterbahn-Teufel und in der U-Bahn dann am Ende eine Ansage noch dabei.
Für mich war er auch tatsächlich einfach immer der Tod. Allein durch das, was du sagst, dass er halt in einem Film halt nur als Stimme aufgetreten ist, in zwei Rollen irgendwo. Das spricht ja nicht dafür, dass er diese Figur ist, die wir jetzt gesehen haben.
Ja, also es war halt war bewusst wahrscheinlich so vage gehalten, weil er hat ihnen ja schon irgendwie immer ein bisschen geholfen, aber man könnte es natürlich auch so interpretieren, als er macht sich halt, treibt seinen Spaß halt noch ein bisschen weiter, so der Tod, wenn er es
Der hat ihnen nicht immer unbedingt geholfen, der hat ihn auch teilweise in die Irre geführt.
Ja, er hat ihnen zumindest gesagt, wie sie quasi das umgehen und
vielleicht.
Vielleicht auch nicht. Oder da irgendwie rauskommen oder zumindest so die Mechaniken erklärt, dass sie nicht ganz unvorbereitet waren, obwohl es das eigentlich fast eigentlich schlimmer gemacht hätte, als wenn die einfach gestorben wären. Ja, aber insgesamt ist es schon ein schöner Auftritt, ein schöner Abschied von Tony Todd.
Ja, vielleicht liebste Todesszene, ganz kurz, genau. Also ohne, dass wir die Todesszene
spoilern. Das wäre jetzt noch die nächste Frage, also da hatte ich nämlich kurz überlegt, wäre das jetzt schon halt großer Spoiler oder schmeißen wir jetzt einfach für alle, die den Film dann schauen und das dann wiedererkennen, einfach nur ein Stichwort, ein Schlagwort.
Ein Stichwort, MRT.
Gut, dann sind toll. Toll, Stefan.
Reicht schon. Das ist wirklich so fantastisch inszeniert. Und
ja, die MRT-Szene ist auch für mich wirklich ein absolutes Highlight gewesen. Zumal auch da viel mit dem Humor einfach gespielt wird. Gerade mit den beiden Figuren, die da agieren. Für mich sowieso ein Szenendieb und ein Highlight ist der
Tätowierer.
Der Tätowierer, den man auch aus dem ersten Teaser schon kannte. Gespielt von, ich habe jetzt den Namen nicht präsent, aber man kennt ihn aus The 100 zum Beispiel. Der macht das echt, echt cool.
Richard Harmon.
Sehr gut, danke Stefan, das war dein Auftritt.
Gerne.
Ja, der ist wirklich so ein Sympath einfach in der ganzen, also er soll halt so ein bisschen der Rebellische sein, aber er macht das halt schon sehr gut. Und mit dem wird auch sehr viel, also dessen sind sie sich, glaube ich, bewusst, wie der halt ankommt und was sie dann halt mit dem so machen und so im Verlauf des Films schon.
Oh ja.
Und dann auch da. Und ja, da gehen die, und da kriegen die eben wirklich hin, da gehen halt wirklich zwei Figuren voller Humor, voller Emotionalität tatsächlich, also das hat auch wirklich so Momente, wo ich denke, also so ein Film dann doch so eine emotionale Komponente, nicht, dass ich jetzt irgendwie da angefangen habe zu weinen oder so, aber trotzdem da so drin bin und investiert bin in deren Schicksal. Und dann aber wieder den Schlenker zu kriegen, das einfach so abgefuckt fies zu machen, wie es einfach für die Reihe gut ist. Und dann halt wirklich auch mit so einer Szene, die dann wirklich auch zu einem guten, wirklich guten Todesszenen gehört. Das, ja, wäre für mich halt auch so ein Highlight. Ja, deswegen können wir das ja jetzt im Ranking vielleicht auch direkt mal einteilen, den Film, oder?
Ja, bin dafür.
Bin dafür. Wer macht, du darfst,
ich ich fange an.
Ja.
Für mich tatsächlich die neue Nummer 1.
Oh, ja, stimmt.
Für mich der beste Final Destination Film, den ich gesehen habe.
Ja. Ja, ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, ob ich das auch aus, ich hatte es ja vorhin erwähnt, aus nostalgischen Gründen, auf über den ersten hebe. Für mich mindestens auf einer Stufe mit dem ersten. Hm. Würde von mir auch 3,5 Sterne jetzt kriegen, um die Filmstartswertung noch vollständig jetzt halber noch mit zu erwähnen. Ist wahrscheinlich doch noch ein bisschen, weil einfach noch ein bisschen runder ist. Und das Beste eigentlich aus den besten Teilen der Reihe oder den besten Elementen der Reihe vereint und deswegen so rein, so aus einer objektiveren Sicht einfach der bessere Film ist als der erste Teil.
Ja.
Gerade auch der aus heutiger Sicht.
Genau, man muss, von mir auch 3,5 Sterne. Man muss vielleicht auch sagen, wir haben ihn jetzt sehr viel gelobt, aber es gibt auch ein paar Schwächen einfach.
Ja,
also allein schon
das müssen wir
CGI
auf jeden Fall noch mit erwähnen, ja.
Ist tatsächlich wahnsinnig schwach. Es gibt einige absolut bekloppte Entscheidungen, beispielsweise die Behausung der Oma.
Ja.
Die mehr eine Festung irgendwie aus 28 States Later ist, als das,
ja,
was
man oder
sich
hat mich so ein bisschen an auch Halloween, das Halloween-Reboot erinnert,
ja,
da wo Jamie Lee Curtis halt
genau
unterkommt, ja, daran muss ich so ein bisschen denken. Ja. Das ist auch wirklich was, also das, es gibt so Momente und das ist so der krasseste, wo man selbst für Final Destination so ein bisschen Sachen einfach schlucken muss. Mhm. Sonst, also ich kann auch verstehen, wenn man sich daran stört und dann die ganze Zeit denkt, ach, wie dumm ist das einfach. Weil sie einfach, im Grunde hat sie ist zwar abgeschieden, aber sie hat einfach eine Hütte, wo nach Final Destination-Regeln sie immer noch 100 Dinge töten könnten.
Ja.
Und es ist einfach nicht so. Es wird halt so inszeniert, dass das das absolute Safe-House ist. Also zumindest gar nicht unbedingt inszeniert, sondern einfach suggeriert. Also das wird es wird thematisiert, dass das so ist. Also es wird einfach, ja, als Fakt hingestellt, obwohl du siehst, nein, absolut nicht. Und das ist so ein bisschen daran krank, das hat mich wirklich auch so ein bisschen gestört. Also es ist halt fast mehr als noch bei anderen Teilen der Reihe so ein bisschen Suspension of Disbelief oft nötig. Weil einfach der Rest so gut ist wahrscheinlich auch, da fällt das halt noch mehr auf. Also wenn der Rest halt so crap wäre wie beim vierten Teil, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber da ist es halt jetzt nochmal, und dann stört sowas halt noch ein bisschen mehr leider. Zumal das, also das haben sie ja selbst im zweiten dann besser hinbekommen, da wurde das ja auch schon mal thematisiert, aber da haben sie halt hier, Ellie Laters Figur hat sich dann selber in eine psychiatrische Klinik irgendwie
absolut
einweisen lassen und war dann einfach in einer Gummizelle.
Ja.
Und das leuchtet halt irgendwie ein, da kann halt nichts irgendwie groß an sie ran und das ist halt gleichzeitig noch fieser und beklemmender und aber auch nachvollziehbarer, ne? was so die Mechaniken der Serie angeht. Und hier haben sie das einfach so ein bisschen aufgeweicht, um das zu erzählen, was sie erzählen wollten. Und das machen sie dann auch gut, aber das ist so der Punkt, wo man am ehesten denkt, ah, das hätte der vielleicht ein bisschen origineller machen können.
Und was man natürlich immer noch sagen kann, ist, dass das gesamte Franchise weiterhin auf der Stelle tritt.
Ja.
Also, die großen Neuerungen kommen da jetzt nicht mehr. Ich würde
mir
das ein bisschen wünschen irgendwo, dass sie halt wirklich mal was versuchen, auch wenn es dann in die Hose geht, aber dass man einfach aus diesem Trott rauskommt, den man hat.
Ja, ich finde, es ist schon dann die frischste Fortsetzung schon, ne? Also die machen halt schon Sachen, um da, wir hatten es ja so ein bisschen angedeutet mit der Familiengeschichte, mit dem Prolog in der Vergangenheit, schon Sachen, um da ein bisschen auszubrechen. Aber ja, im Kern ist es einfach Final Destination. Vielleicht ist es auch einfach ein guter Schachzug, um nochmal zurückzukommen zum bewährten Konzept und von dem Punkt aus jetzt dann vielleicht beim nächsten Mal wirklich richtig was anderes zu machen.
Ich würde mich freuen.
Ja, zumal die Aussicht ja auch gut ist. Also die Kritiken sind, wie gesagt, gut. Wir haben jetzt einhellig bei Filmstarts quasi 3,5 Sterne gegeben.
Ja.
Insgesamt ist der Schnitt auch ziemlich gut. Die Prognosen sind auch ziemlich gut. Ich glaube, er hat so 50 Millionen oder so gekostet.
Mhm.
Also war wahrscheinlich der teuerste, aber für heutige Verhältnisse immer noch moderat, sage ich mal. Und das soll er schon am Startwochenende einspielen. Also deswegen sind die Chancen wahrscheinlich gut, dass er sowohl der erfolgreichste wird der Reihe, als auch dann noch eine Fortsetzung bekommt. Und wenn das dann ähnlich kreativ weitergeht, beziehungsweise auf dem Fundament dann noch kreativer wird, wäre ich auch voll dabei. Also
es ist schon fast schade, dass man einige Figuren nicht nochmal sehen kann.
Ja, das stimmt. Und das ist das, glaube ich, fast das erste Mal so, dass ich so empfinde bei dem Film. Also der lebt halt wirklich auch von den Figuren und dass dir das nahe geht. Und trotzdem der wirklich auch echt unfassbar komische Szenen. Und dass ich nicht beißt, das ist so die große Stärke dieses Films.
Ja.
Stefan.
Markus.
Ich glaube, damit haben wir es. Also natürlich ist der Teil bei den Sechsten jetzt wesentlich kürzer ausgefallen als über den Rest.
Aber
das andere waren ja auch 5 Filme.
Richtig, genau. Das andere waren 5 Filme. Ja. Und prinzipiell wussten wir auch schon im Vorfeld, dass man über einen Final Destination-Film gar nicht so ausführlich sprechen kann. Man nimmt da nämlich auch viel der Freude vorweg. Wenn wir jetzt die einzelnen Kills alle aufgeschlüsselt hätten, was man natürlich machen kann, dann nimmt man aber die Freude im Kino.
Ja, zumal es sich einfach hier angeboten hat, diesen Querschnitt zu machen. Und ich hoffe, ihr seht es uns nach. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei.
Na, aber sicher.
Also ich hätte es ja auch umstellen können, aber das dachte ich, für den Spannungsaufbau hört da keiner mehr zu. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, auch in der Vertretung heute hier. Nächste Woche wird es auch wieder ein bisschen problematisch, aber es an sich startet Mission Impossible 8, den jetzt auch schon einzelne Leute bei uns gesehen haben. Aber es ist dann auch die Frage, wer dafür Zeit hat. Da müssen wir dann mal schauen. Aber wir wollen natürlich zur Not wieder in so einer Kamikaze-Aktion. Mission Impossible 8 müssen wir natürlich auf jeden Fall besprechen. Also da wird schon irgendwas
alle
kommen.
Alle Mission Impossible-Teile einfach.
Ja. Da wird es wahrscheinlich genug über einen Film zu sprechen geben, dass zumindest, also gut, 7 und 8 sind ja eine Einheit, dass die beiden halt abgefrühstückt werden und dann nicht nochmal über alle gesprochen wird. Also keine Angst. Und genau, und dann wird irgendwann pendeln wir uns wieder ein, dann ist wieder alles beim Alten. Könnt ihr beruhigt sein. Aber ich hoffe, wie gesagt, seht es uns nach, dass es heute hier so war. Immerhin konnten wir es überhaupt machen und das ist tatsächlich jetzt durch den Abriss der ganzen Reihe eine ziemlich lange Folge geworden. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir, Stefan, dass du dich dafür noch bereit erklärt hast, auch so kurzfristig und dann halt alles nochmal mit mir durchgehen konntest. Und der größte Dank gilt natürlich in jedem Fall an euch da draußen, egal ob ihr das jetzt mochtet oder nicht. Wir lieben euch und hoffen, dass ihr nächstes Mal dabei seid. Wieder. Macht's gut. Ciao.